Herzlich willkommen zum 70. Panzer.p und SOSbrigade.de Podcast. Der 70. wird ein weiterer Fall-Season-Podcast, nämlich der dritte und letzte Teil. Entsprechend sind wir auch in der bereits vorherigen zu hörenden Mannschaft wieder versammelt. Also einmal der Kollege Tim ist wieder,
Hallo.
die China,
Hallo.
der Sensi
Hallo.
und meine Wenigkeit Panzer. 70 Podcasts, Mann. Und so viel gelabert.
Das sind ja noch mehr als 70. Wir haben ja früher anders gerechnet. Da gab es ja die Special-Podcasts
Stimmt.
zwischendurch. Also wir sind schon noch.
Halt die Punkt 70 Punkte, also von der Nummerierung.
Ja.
Damals, als wir uns noch fast entschuldigt haben, als ein Podcast über eine Stunde lang war.
Das war schon lange her.
Ja.
Sind wir nicht gleich ganz schnell so auf diese 1,5 Stunden hochgefallen und da liegen geblieben?
Jetzt sind wir eher noch weiter gestiegen.
Ja, Ausnahme besteht in die Regel.
Du meinst die 3 Stunden Ausnahmen?
Ja, also wohl ganz nach dem Schnitt ist selten was 3 Stunden.
Gut, jetzt sind wir aber noch in der Vorsaison. 10 Serien warten noch auf uns. Also 10 Serien, zu denen immer noch was sagen kann von den hier Anwesenden. Pupa fällt raus, weil immer noch keiner weiß, wann es läuft.
Und Freezing Vibration haben wir gesagt, ist eh der beste Anime der Season, da müssen wir gar nicht drüber reden.
Natürlich. Beziehungsweise für die weiblichen Zuhörer natürlich Kokuno Basuka. Gut, denn ja, kann auch der Wetterkollege gleich mal beginnen.
Ach ja, Unbreakable Machine Doll. Basiert wie gefühlt jeder zweite Anime dieser Season oder fast jeder Anime dieser Season, jeder zweite ist wahrscheinlich untertrieben. Basiert das auf einer Light Novel, ja. Das spielt in einer Welt, die an den Anfang von unserem 20. Jahrhundert erinnert. Und dort können Puppen mit Hilfe von Magie gesteuert werden. Das Ganze spielt in England und da kommt dann halt so ein japanischer Junge hin, um dort zur Schule zu gehen, wie soll es auch anders sein, nämlich auf die Walpurgis Royal Academy of Machine Arts. Da wird nämlich der Einsatz mit diesen Puppen gelehrt, und zwar für den Kampf hauptsächlich. Dann kommt er dann an dieser Schule an und wird erstmal ganz nach hinten verfrachtet wegen seinen schlechten Leistungen. Ich weiß nicht, hat das irgendjemand anders nochmal so richtig verstanden, warum? Warum er eigentlich Platz 15.000 sonst irgendwas ist?
Die einfach schulisch zu schlecht? Also von der Theorie?
Ja.
Das macht ja irgendwie bei so wenig Charakteren immer Sinn.
Ja, es kann nur in der Theorie liegen. Also, ich habe nur irgendwie ja vorhin die Folge geguckt und naja, konnte es nicht nur mir noch mal angucken, was da eigentlich genau passiert ist. Das hat mich auch irgendwie nicht so stark interessiert im Endeffekt. Zumindest muss er sich wohl scheinbar nach oben kämpfen, in Anführungsstrichen. Und er will da halt aufsteigen, um an einem Turnier teilzunehmen, wo nur die ersten 100 teilnehmen können. Und der Gewinner wird dann zum Wise Man erklärt. Das ist der beste Puppenspieler. Er kommt halt mit seiner eigenen Puppe an und die hat einen ziemlich eigenen Willen und die schmeißt sich ständig an ihn heran. Also sie schlüpft dann auch nachts zu ihm ins Bett und ähnliches und wird ständig eifersüchtig und naja, also dieser Character-Trait geht dann ungefähr so nach 3 Minuten ziemlich auf den Geist, finde ich zumindest, weil es ist so unkreativ und hat man irgendwie sonst ja noch nie gesehen, sowas. Ja, er trifft auch noch so eine blonde Zundere, würde ich sagen, und dann wird er auch so mehr oder weniger aufgefordert von anderen Charakteren, eine mysteriöse Mordserie an Puppen, wenn ich das richtig verstanden habe, aufzuklären. Ja, und dann gibt es auch noch ein bisschen Hintergrundgeschichte von ihm, dass irgendwie seine Familie oder so wohl bei einem Brand umgekommen ist oder irgendwelche Leute, die ihm wichtig sind. Und dann trifft er auch irgendwie seinen Erzfeind scheinbar irgendwie an der Schule. Und naja, es wird so ein bisschen vorbereitet, was da in der nächsten Zeit passieren wird. Und da das ja nun auf einer Light Novel basiert, die schon 12 Bände hat, naja, werden sie bestimmt nicht an Materialmangel leiden für die ersten, also für die 12 Folgen, die geplant sind. Ja, also ich fand die Serie relativ wenig besonders, sagen wir es mal so. Sie sieht nicht sonderlich gut aus. Also ich fand das Charakterdesign sogar alles andere als schön. Als Regisseur ist da übrigens der dabei, der auch Genshin Impact 2 gemacht hat, aber auch so großartige Hentai-Werke wie, also großartig in Anführungsstrichen, keine Ahnung, aber von den Namen her kennt die bestimmt irgendjemand. Night Shift Nurses ist mir da so aufgefallen, hat aber auch eher so harmlosere Sachen gemacht wie Plastic Little und die erste Queensblade-Staffel. Und ist ansonsten in dieser Season auch noch tätig bei I Couldn't Become a Hero, so I Reluctantly Decided to Get a Job. Also diese komische Serie. Sensei, wie hieß die auf Japanisch? Da gab es irgendeine Abkürzung, oder?
Yusha. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Yusha oder
Ja,
Yusha.
also zumindest das, was wir irgendwie im ersten Podcast oder so vorgestellt haben. Das mit dem Fanservice und den.
Yushibu.
Ja, genau, stimmt, das war's. Animiert hat das Ganze Lerche, oder wie man die auch immer aussprechen möchte, die ja letzte Season Danganronpa gemacht haben, also den optisch hübschesten Anime der letzten Season, der am aufwendigsten animiert wurde. Und davor Carnival Phantasm. Carnival Phantasm sah ja an sich ganz vernünftig aus, aber irgendwie haben sie den gleichen Qualitätsstandard bei Unbreakable Machine Doll nicht mehr ganz geschafft, meiner Meinung nach. Also.
Wir sprangen da so sehr schnell CGI irgendwie.
Ja, das stimmt. Also vor allem bei den Kämpfen, diese komischen. Also als dann dieser große Drache in Anführungsstrichen, da herumgekämpft hat, in, so auch wieder in Anführungsstrichen, das sah so reichlich schlecht aus. Gut, ich sag mal, diese Zugszene am Anfang, ja, ging so. Aber, also schön ist die Serie einfach nicht, aber da stört mich eher das Charakterdesign, weil irgendwie, ich weiß nicht. So teilweise sehen die Charaktere wirklich nicht gut aus. Aber ich glaube, das soll auch so sein. Hoffe ich. Also, oder sie können überhaupt nicht zeichnen. Ich weiß es nicht. Naja. Also ich finde die Serie zumindest, wenn man halt mal wieder irgend so einen komischen Kampf-Anime gucken will, mit irgendwelchen Mädchen, die ihm wahrscheinlich auch ranweise an den Hals schmeißen. Und er ist zumindest, also er ist jetzt ja nicht so der typische Verlierercharakter, sondern hat sowas ähnliches wie Selbstvertrauen und ja, aber ich weiß nicht, irgendwie ist die Serie so furchtbar uninteressant für mich. Wenn ich mir unsere Liste so angucke, ist sie auch für den Rest nicht sonderlich interessant.
Ich habe eine Folge geschafft.
Immerhin.
Ja, also das Charakterdesign hat mich auch immer verwirrt, vor allem irgendwie fand ich die Bereiche um die Augen herum, also von den Wimpern so Richtung Weiß von den Augen, war mich irgendwie immer stark verwirrt. Das CGI und wir generell irgendwie kein bisschen irgendwie so richtig unterhalten. Und die Doll war wirklich auch ziemlich nervig. War schon sehr penetrant, fand ich.
Ja, und ich habe auch nicht so ganz verstanden. Also sie sieht ja im Endeffekt am allermenschlichsten von allen aus. Und sie verhält sich auch am allermenschlichsten von allen. Also er behandelt ja auch im Allgemeinen die Dolls anders, als jetzt die anderen das gemacht haben. Also irgendwie dieses Warum, Weshalb und so, das ist irgendwie alles so ein bisschen schleierhaft. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dann alles später noch hervorragend aufgeklärt wird, aber ich weiß nicht. Ich fand das ganze Konzept dahinter so ein bisschen komisch. Das hat mich auch irgendwie nicht interessiert.
Wenn nur noch eine dritte Person es geschaut hat. Auch noch Folge 2 zusätzlich.
Ja, ich würde sie auch, also meinem Eindruck her zusammenfassen, als ziemlich nichtssagend. Also ich habe die erste Folge gesehen und gedacht so, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird, also ja, es hat irgendwo einen Plot, aber irgendwie finde ich so, ja, es ist halt da, so als Serie.
Genau.
Ich weiß nicht, also... Ja, dann ist die Puppe auch noch ziemlich nervig. Also den Hauptcharakter finde ich ja ganz nett. Die Tsundere bisher eigentlich auch. Und ach, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich werde es einfach, also es macht keinen Unterschied, ob ich es gucke oder nicht gucke. Also kann ich es auch nicht gucken.
Genau, das ist auch genau meine Meinung zu der Serie. Sie tut einem nicht weh, aber man kann sie in dem Sinne gucken, aber sie bringt einem nichts Neues scheinbar. Und sie macht, glaube ich, das, was sie da so richtig versucht, auch nicht sonderlich gut.
Lassen wir es dabei?
Ja. Ich glaube, man kann sagen, wenn man aus irgendwelchen Gründen dieses, also gut, es gibt ja so ein paar edgy Elemente mit dem, zumindest mit der Hauptpuppe in Anführungsstrichen bislang. Ich glaube, da kommen auch noch andere dazu, wenn ich das Ending mir betrachte. Ja. Also das Ending in der zweiten Folge.
Ja,
da sieht man ja.
Auch ein bisschen ein paar Ausschnitte von Folge 3 gesehen. Ja, da kommen auf jeden Fall noch neue Karas dazu, die, ja, weiß ich nicht. Edgy Elemente wurden dann auch schon ein bisschen stärker von dem, was ich da gesehen habe. Aber was mich gestört hat daran, ist eigentlich eher, dass ich das Gefühl hatte, es ist so ein bisschen plump eingebaut. Also man sieht zwar nicht viel, aber irgendwie passt es einfach nicht da rein.
Ja, man bräuchte es halt auch irgendwie nicht für die Handlung. Also ich meine, ja, es gibt ansonsten eine Handlung und die Serie nimmt sich auch ja relativ ernst. Das ist das Drumherum zumindest eigentlich noch relativ ernst. Und also da fällt jetzt ja vor allem jetzt hier unsere Puppe da etwas raus. Wenn ich jetzt ihren Namen wüsste.
Ja, ja.
Genau. Also, aber es kann auch sein, dass wenn irgendjemand diesen Charaktertyp dann irgendwie mag, dass er dann mit der Serie ganz gut zurechtkommt. Kann ja sein. Also, weil ich meine, die Light Novel hat immerhin 12 Bände. Also es kann, naja, gut. Es muss irgendwas da nicht noch kommen.
Teilweise vielleicht was mit dem Spannungsbogen anfangen. Ich weiß nicht, also dieses Arc mit den Puppen wird dann in der dritten Folge, glaube ich, auch beendet. Ich habe meinen Bruder jetzt nicht gefragt, warum er es weiterguckt. Aber ich nehme mal an, dass er es wohl eher wegen der Story tun wird, als wegen den Charakteren. Also kann ich mir vorstellen. Hm. Ich weiß es nicht.
Naja, im Zweifel mal reingucken, aber gibt Besseres in dieser Season.
Mache ich doch einfach mal weiter. Nämlich mit Gundam. Keine Bildfalter, um genau zu sein. Das war die, oder es ist die Serie, wo wohl jeder Gundam-Fanboy damit rechnete, dass endlich Gundam The Origin umgesetzt wird. Und dann kam doch noch Gundam Bildfalters. Ist keine typische Gundam-Serie, also kein eigenes Universum oder keine weiterführende Story in irgendeinem bestehenden Universum, sondern es geht um Gunclass und die Gundam-Model-Kits, die eigentlich dafür sorgen, dass es überhaupt Gundam-Animes gibt, um das zu bewerben. Und hier macht man es eigentlich sehr plakativ, indem man einfach mit Gunpla selbst ein Anime macht. Und zwar geht es um Yuri Sei und Reiji, die, beziehungsweise Yuri will seinem Vater nacheifern und bei den Gunpla World Championships teilnehmen und möglichst gewinnen. Denn während man heutzutage zwar auch Gunplas kaufen kann, aber die eigentlich nur schön anmalen kann und in die Vitrine stellen kann, ist es in den Anime so, dass vor 10 Jahren die Blavisky-Partikel entdeckt wurden, die mit dem Kunststoff der Gunplas reagieren und es dadurch ermöglichen, dass man mit den Gunplas kämpfen kann. Also Welten nachbildet, Schauplätze aus den Anime nachbildet und da dann mit seinen eingebauten Modellen kämpfen kann. Ja, das macht halt auch Yuri, ist im Bau der Gunplas sehr gut, kann aber die Gunplas nicht sonderlich steuern. Und da kommt dann Reiji ins Spiel, der ein bisschen mysteriös ist aber der die Gunclass perfekt steuern kann. Und zusammen wollen sie dann die Championships möglichst gewinnen. Ja, das ist eigentlich so die grundlegende Story. Was soll man zu den Anime sagen? Es ist eigentlich Fanservice für Gundam-Fans. Halt vor allem natürlich von den Gundams und den Mechas an sich. Nebenbei gibt es noch so ein paar Anspielungen auf altbekannte Charaktere. Zum Beispiel ist da so ein älterer Herr, da ist dann auch Mr. Ral. Und den gibt es schon im Ur-Gundam als wichtigen Charakter. Ist jetzt, also vor allem, wenn man mit Gundam einerseits nichts anfangen kann oder auch noch nicht allzu viel Gundam gesehen hat, ist es jetzt nicht der empfehlenswerte Anime. Dann kann man, glaube ich, einfach das nicht genießen, was die damit erreichen wollen. Natürlich wollen sie damit auch Gundam verkaufen, aber diesen Fanservice-Faktor kann man mit einfach sonst nicht so wirklich genießen, weil man die meisten Mechas einfach nicht kennt. Ansonsten ist es optisch nicht so der Burner, aber bei so einem Anime auch nicht so unbedingt notwendig. Ja. Studio natürlich Sunrise, wie sollte da gar nicht mehr anders sein? Ja, also auf jeden Fall nicht mein Lieblings-Gundam, aber ich werde es weiterschauen, weil es halt so ein bisschen, was der Fanservice ist, so ein bisschen in den alten Serien dran erinnern und zurückdenken an gute Zeiten.
Also, ich habe ja in die erste Folge reingeguckt. Ich kenne mich ja mit Gundam so fast gar nicht aus. Ich habe ja im Endeffekt nur ein paar Folgen Gundam Unicorn gesehen. Und erstmal muss ich sagen, die Serie ist ja nun ganz klar für Kinder gemacht. Und für irgendwelche, also für Gundam-Fans. Also von der Struktur her ist die, finde ich, sehr, 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 sehr stark für Kinder gemacht, beziehungsweise Jugendliche. Also für mich ist das so eine Serie wie Yu-Gi-Oh! Oder wo ich das auch nie gesehen habe. Also so eine typische Wettkampfserie. Nur, dass sie, anstatt dass sie jetzt irgendwie Karten verkaufen wollen, wollen sie die Kinder dazu bringen, dass sie mit Gundam in Berührung kommen, beziehungsweise sich dann diese Gunplas dann kaufen. So würde ich das interpretieren.
Oh klar, kein Platz.
Ja, also nur, dass sie diesmal bei den Kindern anfangen, was ja normalerweise bei Gundam eher so ein Nebeneffekt vielleicht dann teilweise mal ist. Aber viele der Geschichten sind ja nun nicht unbedingt für Kinder so gedacht, würde ich mal so behaupten. Also jetzt, wenn ich mir das. Ja, gut, stimmt, Gundam Age. Ja, auch, stimmt. Das ist wahrscheinlich deren weitere Taktik, um den Nachwuchs ranzukriegen.
Ja, das also, haben wir heute mal gelesen, dass man Nachwuchs mal wieder generieren will, weil der halt einfach die Lücke auf sich auftut zwischen den alteingesessenen Fans und diesmal nachkommen dann. Und da der Bandai noch Geld machen möchte, muss man wieder neue Fans generieren.
Genau. Also ich finde jetzt die Serie auch optisch jetzt in den Realsequenzen nicht so richtig beeindruckend. Aber ich muss sagen, bei den Kämpfen dann geben die sich schon ziemlich Mühe. Vor allem, weil die ganzen Mecha, glaube ich, wieder handanimiert sind, wenn ich das so richtig erkenne. Zumindest in Folge 1.
Also jeweils kein offensichtliches CGI.
Ja, also das sieht schon ziemlich gut aus. Also da würde ich sogar sagen, für die Kinderserie haben die sich da ziemlich angestrengt. Also ich meine jetzt, wenn man das jetzt. Also ich würde zumindest sagen, das kann sich auch ein Achtjähriger angucken, ohne dass ihm irgendwer davon überfordert wird von der Handlung. Zumindest in Folge 1. Weiß ja nicht, wie das dann so weitergeht, aber so von der ganzen Struktur her und wie das genauso aufgemacht ist, erinnert es wirklich eher an so eine typische Kinderserie. Nur dass halt Gundams dabei sind. Und dass sie halt nicht in den Krieg ziehen, sondern im Endeffekt nur über diesen Wettkampf da mitmachen.
Trotzdem machen sie sich gegenseitig kaputt. Also mit ihrer Gunblast.
Ja, das dachte ich auch so. Das ist ja total der tolle Sport für diese Modellbauer so.
Ja, für den Hersteller schon.
Ja, nicht geil. Also, warum vor allem?
Hat er anscheinend auch das Patent auf diesen einen Kunststoff.
Kann sein. Ich habe ja ich
war
hab
schon wohl
nicht.
das Folge 2 erklärt.
Okay,
Von dem,
gut.
von den älteren Herren.
Ah, okay. Ja.
Aber wenn es was echt geben wäre, wäre es natürlich cool, aber so in der Form natürlich nicht, eher so videospielmäßig. Wie es auch schon gibt ja schon Bildfighter-Spiele sozusagen, wo man dann auch je nach Scale gegeneinander kämpft. Also wenn man Pech hat man so einen kleinen Scale und kämpft gegen einen
Oh.
großen. Das kann auch passieren.
Haben die das auch schon so gemacht, so von wegen, dass man sich die Figuren irgendwie so kaufen kann und dann, je nachdem, welche man hat, die kann man dann ins Spiel reinbringen? Sowas wie bei.
Das weiß ich nicht. Also das weiß ich nicht, ob man das jetzt so reinbringen kann. Aber weiß nicht, welche Version du jetzt von den Anime gesehen hast, die ich geschaut habe, kommen jeweils am Ende dann nochmal Werbung für die Gunplas von den Modellen, die jetzt nur im Anime vorkommen.
Ach so, nee, ich hab die Sage oder so. Wäre ja nur im Endeffekt für Bandai eine lustige Idee, wenn sie das so machen würden wie bei Skylanders oder wie heißt es, Disney Infinity oder so.
Wäre natürlich der Schritt in die Richtung, ja.
Ja, könnte man, also zumindest mit Gundam könnte man sowas, glaube ich, sogar gewinnbringend umsetzen in Japan.
Muss ja nur gucken, wie man es dann macht, wenn man sich Custom-Modelle macht, wie man das dann
Ja,
darstellen
das
will.
stimmt. Das wäre dann ja so der zweite Schritt, dass man die selber zusammenbaut und die werden dann übertragen.
Vielleicht ja denn noch? Aber
Also, ja, wir denken an die Zukunft. Und wenn wir recht haben, ne, dann haben wir halt recht. Ja, gut.
Aber da die beiden anderen es ja nicht gesehen haben und das ist wirklich trotzdem an sich nicht die gute Gundam-Serie ist, können wir die auch weitermachen. Für das schöne Gundam warte ich jetzt einfach auf die letzte Unicorn-OVA.
Naja, du bist einfach nicht die Zielgruppe. Siehst doch ein, du bist zu alt.
Ja.
Soll ich dann weitermachen?
Ja.
Du wartest schon drauf, gibst du.
Ja, ich bin ganz heiß drauf. Weiter geht's mit Blaze Blue Alter Memory. Eine Anime-Adaption der doch recht bekannten PS3 Beat'em Up-Reihe, Blaze Blue. Die ist ja auch in Europa zu kaufen gibt. Ich glaube sogar ziemlich alle Teile. Ja, worum geht's? Als Hauptcharakter hat man Ragnar genommen, einer der Charaktere aus dem Spiel. Und ja, was passiert? Es fängt direkt an mit einem Kampf gegen NU13, auch ein anderer Charakter. Also das muss ich nicht jedes Mal erwähnen, das sind alles die Charaktere, die jetzt auftauchen aus dem Spiel. Und er kämpft erstmal gegen sie und dann geht das immer weiter und er geht irgendwie so, alle 2-3 Minuten wechselt das, dann ist er wieder woanders, dann, also der geht irgendwo hin und trifft die ganze Zeit die anderen Charaktere aus dem Spiel und kämpft zum Teil gegen sie oder nicht oder die kämpfen untereinander. Er trifft allerdings am Anfang auch einmal kurz, ich weiß gar nicht, wie der Charakter heißt, er wird die ganze Zeit Usagi bzw. Bunny genannt und sie scheint wohl das alles zu überwachen, was da so passiert, weil auch während er woanders ist, wird öfter mal zu ihr geschaltet und sie beobachtet das irgendwie so über ihre Kristallkugel oder sonst was und deutet so an, dass das alles schon mal so passiert ist und ja, dass sich das in einem ewigen Kreislauf befindet, also praktisch, dass es immer und immer wieder passiert, immer wieder das Gleiche rauskommt. Und ja, die kompletten ersten 2 Folgen geht es dann so weiter, dass er die ganzen Charaktere trifft, mal kämpft, bis er dann am Ende trifft er auf Noelle. Das ist auch das ist eine der weiblichen Charaktere, die er aber wohl, weil es so kleine Flashbacks gibt, wohl auch aus der Vergangenheit schon kennt. Die beide sich aber nicht mehr so ganz dran erinnern, warum auch immer, dass sie sich halt von früher kennen, weil da irgendwas passiert ist, auch mit dem Bruder von Ragnar, wenn ich das nicht verstanden habe, der jetzt irgendwie der Vorgesetzte von Noelle ist. Der heißt, glaube ich, Jin. Da ist wohl irgendwas vorgefallen. Ich glaube, der ist dafür verantwortlich, also Jin ist dafür verantwortlich, dass Ragnar sein rechter Arm fehlt und Ragnar scheint da mit irgendwelchen Dämonenkräften einen neuen Arm bekommen zu haben, weil immer wenn den wer berührt, ja, kriegen die Schmerzen oder kriegen irgendwelche Spells schon ab und dann wird er noch direkt wütend. Ja, jedenfalls trifft er auf sie. Ach Gott, das kann man nicht wirklich zu Ende vernünftig erzählen. Es war ein bisschen konfus und es war auch echt nicht interessant erzählt. Es endet dann im Endeffekt damit, dass er nochmal gegen diverse kämpft, dann am Ende wieder auf diese NU13 trifft, auch wieder kommentiert von wegen, ja, es endet immer hier, bis dann diese Frau kommt, dann wenden sie das und es scheint wohl normal zu sein, dass die dann kämpfen und diese NU13 sich selbst mitopfert, um ihn auch mitzutöten. So ungefähr, dass sie zusammen dann darunter stürzen und sterben oder keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch einen größeren Plan dahinter, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls dieses Mal schreitet dann Noelle ein und rettet ihn. Und NU13 fällt alleine darunter, die Klippe, in was auch immer das war, Lava oder so. Und rettet ihn und scheinbar hat das jetzt diesen ewigen Kreislauf gebrochen. Das waren so die ersten 2 Folgen. Wie schon gesagt, es war sehr träge und uninteressant erzählt. Was soll man dazu sagen? Es ist halt eine Adaption eines Beat'em-up-Games. Was erwartet man groß an Story? Aber selbst die Kämpfe, die ja kurz immer kamen, waren recht uninteressant in Szene gesetzt. Optisch hat die Serie wirklich absolut nichts zu bieten. Es sieht ja unterdurchschnittlich aus, würde ich sagen. Also da gibt es nichts, was einen jetzt vom Hocker reißen würde. Ja. Also mich hat es überhaupt nicht überzeugt, ich würde es auch nicht empfehlen, ich habe es nach den 2 Folgen auch direkt gedroppt, die ich für den Podcast jetzt gucken musste, ist absolut nichts für mich, ja, so war da noch groß zu sagen, technisch und inhaltlich schwach. Hat da sonst noch jemand was zu sagen, der mich hier rausholen kann? Alle eingeschlafen?
Keiner will dich retten.
Alle sind eingeschlafen.
Eingeschlafen, aber so, was sag ich denn jetzt? Also ich habe auch nicht viel verstanden, ich habe so ein paar Sachen anders verstanden als du, aber das ist jetzt mal ein bisschen, also Details, die keiner braucht. Zumal ich den großen Plot dahinter auch nicht verstehe. Ich fand's optisch jetzt nicht so schlimm und dramatisch, wie du das gesagt hast, aber ich weiß nicht, also dadurch, dass man den Plot halt kein Stück versteht, wenn man die Spiele wohl nicht kennt, keine Ahnung, war das jetzt auch so, dass ich sagen würde, ich glaube, das ist nur was für Fans.
Das wahrscheinlich sowieso. Was ich noch erwähnen sollte, also es ist wirklich sehr billig produziert. Ich meine, das Opening besteht aus Szenen aus der Serie. Das heißt schon einiges. Also sie haben kein eigenes Opening wirklich produziert, sondern halt ein paar Szenen zusammengeschnitten und sowas. Positionstechnisch ist es billig hingeklatscht, um ein bisschen Geld rauszumachen und Werbung für diese Spiele zu machen.
Vielleicht kommt ja das richtige Opening noch. Das gibt's ja bei manchen Serien.
Ja, dann glaube ich nicht. Also das war jetzt 2 Folgen lang so. Die Serie wird 12 Folgen insgesamt haben. Wann soll denn dann das neue Opening kommen?
Folge 12.
Ja, du musst dann haben sie es fertig produziert und bei der Blu-ray-Veröffentlichung haben sie dann ein Opening.
Es kommen jetzt jede Folge andere Szenen im Opening.
Das wär natürlich perfekt.
Sehr spannend.
Also eventuell muss man, ich meine, ich habe ja sogar ein Spiel, aber da habe ich den Das habe ich erstens fast nie gespielt und wenn, dann nicht im Arcade-Modus, sondern nur im Versus. Und das Spiel an sich ist schon etwas anspruchsvoller. So kam es mir jedenfalls vor. Also ich habe ja wirklich einige Beat'em-Ups gespielt. Aber hier war das schon eine etwas große Hürde, da überhaupt reinzukommen. Also da muss man sich schon richtig mit beschäftigen, damit man überhaupt irgendwelche Attacken. So kam es uns zumindest vor, als wir das hier gespielt haben. Hier zu anderen Spielen wie, keine Ahnung, Street Fighter, wo man halt schnell reinkommt, wo man wenigstens so ein paar Attacken schnell hat, ist das schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber es ist im Stil von Street Fighter gehalten. Also
das hat aber mehr Spezialattacken eigentlich noch.
Ja, klar. Ich meine nur von den ganzen verschiedenen Beat'em-Up-Möglichkeiten ist es eher wie Street Fighter. Also so vom Prinzip. Also die Spiele sollen auch, von was ich so allgemein gehört habe, sehr gut sein. Inzwischen kann man ja die ersten Teile für ein Apfel und ein Ei wirklich bei Amazon kaufen. Also ich glaube, der erste Teil kostet 10 Euro neu. Wenn man auf Beat'em-Ups steht und mal ein bisschen etwas japanischere Beat'em-Ups haben möchte, ist das auf jeden Fall was.
Also ja, das Besondere ist an den Spielen ja, dass die zumindest in HD handgezeichnet sind. Also ich glaube in 720p oder so die Charaktere. Also nicht computeranimiert, wie das ja meistens der Fall ist, sodass die Optik ziemlich interessant aussieht. Also sie haben auch relativ viele Animationsstufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich habe es auf der Xbox 360 den ersten Teil ein bisschen gespielt. Da habe ich mir auch den Story-Modus angeguckt, beziehungsweise den Arcade-Modus, was weiß ich, wie er heißt. Aber ich habe noch nicht sonderlich weit gespielt. Die Story fand ich auch sehr konfus da. Also da war man auch total überfordert. Deswegen ist, glaube ich, der Anime wirklich eine 1-zu-1-Umsetzung. Und bei einem Prügelspiel ist das halt nicht so furchtbar schlimm eigentlich, wenn man... Also, ich meine, die meisten Prügelspiele haben total die bescheuerte Handlung. Also, es ist ja immer die Frage, wie sie es dann halt... Wahrscheinlich beleidige ich gerade ganz viele Spiele. Aber also meistens ist das ja so ein bisschen total pseudokomplex. Und bei der Spielreihe ist es, glaube ich, noch ein bisschen verwirrender als bei den meisten anderen. Also, weil die Welt auch einen total überfordert erstmal. Also, was mir noch aufgefallen ist bei der Anime-Umsetzung, dass die... Wie heißt sie? Noelle? Irgendwie... Zumindest im Anime bislang eher so auf niedlicher getrimmt ist, beziehungsweise so ein bisschen schwächer, während sie im Spiel mir irgendwie weitaus cooler vorkam. Aber vielleicht entwickelt sich das jetzt ja noch. Ich weiß es nicht. Das war nur so ein Unterschied, weil ich habe die im Spiel so, also wie sie da auch so kämpft und sowas, da sieht sie immer so cool aus und irgendwie
nicht vielleicht so. Vielleicht ist das ja die Folge von dem, was da passiert.
Das könnte sein, ja. Das würde dann Sinn ergeben. Aber es kann auch sein, dass das im Story-Modus sich dann auch erst entwickelt und ich habe es vergessen. Also das ist jetzt 3 Jahre her oder so, dass ich das Spiel gespielt habe. Keine Ahnung. Also dass ich den Story-Modus gespielt habe.
Das Spiel hat mich so überfordert, dass ich es dann direkt zur Seite gelegt habe.
Ja, ich glaube, da gab es auch eine DVD mit, also wenn man die Special Edition gekauft hat, dann hat man noch irgendwas so mit für Kampftechniken und sowas, so eine Bonus-DVD. Irgendwas, da war ganz viel schräger Kram dabei.
Ich hab die Special Edition gekauft, weil sie bei uns im Mediamarkt günstig rumstand. Mit günstig waren ich, glaube ich, 20 Euro.
Ja, ich habe auch so viel bezahlt.
Und da ist ein Artbook bei, was doch schon sehr nett ist. Also da sind auch schöne Illustrationen drin. Das Spiel halt. Und eine DVD, die über 2 Stunden Laufzeit hat, die ich noch nie geguckt habe. Weil der
deswegen verstehen wir das auch alle nicht.
Weil der dann alles erklärt wird. Vielleicht muss man die erst gucken, damit man überhaupt das Spiel spielt.
Ja,
reicht. Also der Anime ist vielleicht was für richtige Hardcore-Fans des Spiels. Ich würde sagen, alle anderen sind hier vielleicht fehl am Platz. Oder ihr könnt ja gerne mal reingucken, wenn ihr unbedingt so eine Adaption eines Fighting Games gucken wollt, aber es ist sehr konfus erzählt und es ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was man geguckt haben müsste.
Ja, was mich da so ein bisschen stört im Allgemeinen bei dieser Umsetzung ist, dass die Kämpfe vor allem eigentlich nicht sonderlich gut inszeniert sind. Und das ist, finde ich, so das, was ich bei so einem Anime dann eigentlich erwarten würde, dass sie sich da richtig Mühe geben, aber das haben sie irgendwie nicht gemacht. Sind irgendwie nicht so spannend.
Nee, es sah alles nicht so toll aus. Also ich war absolut unbeeindruckt von allem.
Ja.
Nee. Ja, wenn sonst nichts mehr zu sagen gibt, können wir auch weitermachen.
Ich wohl wieder dran. Nein, wieder ist blöd gesagt, weil eigentlich jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast. Gut, die nächste Serie ist Tokyo Ravens. Und zur Handlung. Der Hauptcharakter Harutoda wurde in eine angesehene Onmyoji-Familie geboren. Also es sind so, ich weiß nicht, so schamanmäßige Leute in der, ja, wie soll man das sagen, japanischen Mythologie. Also ich weiß nicht, ich glaube teilweise glauben die da auch so dran, aber naja. Der wurde in diese Familie halt reingeboren, aber er kann selbst eigentlich gar keine Geister sehen. Und seine Kindheitsfreundin wollte halt, dass er zumindest ihr Shikigami wird, also ihr Begleiter, was er aber abgelehnt hat und stattdessen halt normales er sagt selbst auch langweiliges Leben führt, aber mit diesem langweiligen Leben ist er selbst halt sehr zufrieden. Und nachdem die beiden halt schon älter geworden sind, ich glaube, er geht auf die Highschool oder so, dann trifft er sie nach Ewigkeiten mal wieder. Und ja, nachdem er sie dann da wieder getroffen hat, passieren plötzlich zigtausend Dinge, die sein Leben verändern sollten. Also er trifft auf eine große Onmyoji-Magierin, die ihn verwechselt mit dieser Freundin von ihm und ihn dann angreift. Und sie will so ein Ritual durchführen und um sie aufzuhalten, geht er halt nochmal zu ihr, um sie halt abzuhalten. Und dann wird er von ihr angegriffen und eine andere Freundin von ihm, die er seit der Mittelschule, glaube ich, kennt, wirft sich dann auch noch, also schützend vor ihn, wird dann dabei getötet und es stellt sich heraus, dass die auch nur ein Shikigami gewesen ist. Und nach diesem Ereignis entschließt er sich dann dazu, selbst dann doch zu einem Shikigami zu werden von seiner früheren Freundin, und damit endet dann auch die zweite Folge. Der Anime ist gemacht von Studio 8-Bit, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, man merkt halt, der Plot ist sehr auf klassisch japanischer Mischung ausgelegt, und da wird wahrscheinlich größtenteils darauf hinauslaufen, dass da noch mehr komplizierteres Zeug dazu kommt. Ich fand den Plot so an sich eigentlich auch ganz interessant. Also ich könnte mir vorstellen, dass der auch noch durchaus interessant werden könnte. Die Charaktere waren jetzt auch nicht unbedingt super schlecht, aber meiner Meinung nach doch sehr klischeebehaftet. Was mich so extrem an der Serie gestört hat, ist, dass in der ersten Folge extrem Probleme mit dem Ton waren, sodass die BGM und auch die SFX wesentlich lauter waren als die Charaktere selbst. Also wenn da teilweise keine Subs gewesen wären, hätte ich denen auch nicht mehr zuhören können, weil die so super leise waren. Und ich hatte die Hand die ganze Zeit an meinem Lautstärkeregler, weil ich wollte die verstehen, und in der nächsten Sequenz ist mir dann irgendwas um die Ohren geflogen, weil irgendwelche Explosionen einfach viel zu laut waren. Das war in der zweiten Folge nicht mehr so, wenn man nicht die Subs von Crunchyroll gesehen hat. Da war wohl irgendwie was falsch kodiert, weil die waren immer noch genauso, wenn nicht sogar schlimmer. Aber von irgendeiner anderen Subgruppe, wo ich mal reingeguckt hatte, war das wohl in Ordnung ab der zweiten Folge. Ansonsten hatte ich in der ersten noch das Problem, dass ich einmal das Gefühl hatte, es wäre auch ein bisschen komisch gemischt. Also dass die Fußstapfen zu der Animation irgendwie asynchron waren. Das ist eine Kleinigkeit im Prinzip, aber das waren alles so Dinge, die sich angehäuft haben, die mich einfach gestört haben. Die Animation ist auch nicht so doll, also meiner Meinung nach, glaube ich, die schlechteste in dieser Season, um nochmal auf den Satz von vorhin zurückzukommen, dass Blaze Blue schlecht aussah. Also ich finde die Animation halt sehr häufig nicht sehr flüssig, gerade in so Comedy-Momenten sind die immer sehr simpel gehalten, aber dadurch sah das für mich sehr abgehackt aus, wie sie sich dann einfach nur in dieser Zweifachposition, keine Ahnung, irgendwie bewegt haben. Und die Gesichtsausdrücke, wie ich das gerne nennen würde, entgleisten auch manchmal etwas sehr extrem, meiner Meinung nach. Kann natürlich sein, dass das auch Absicht ist, aber es sah nicht mehr schön aus. Und während ich dann dachte irgendwann, ja, die Animation, kann die eigentlich noch schlimmer werden? Und in dem Moment wurde mir dann so richtig schönes CG reingehauen, das einfach null zu dem Anime-Stil gepasst hat und einfach so super offensichtlich war, dass ich nur hier so saß. Also ich hätte meinen eigenen Gesichtsausdruck gern gesehen in diesem Moment. Und ja, also ich finde deswegen sehr schwierig, da großartig was zu sagen. Also mich persönlich haben diese ganzen Punkte halt so sehr gestört, dass ich es auf keinen Fall weiter gucken will. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man über die Animation ein bisschen hinwegsehen kann und die Geschichte einen interessiert, dass es vielleicht doch ganz nett sein könnte. Aber ich persönlich rate eher davon ab. So, die sind alle platt, weil keiner das auch geguckt hat. Wir gehen zur Heldenserie über.
Yay. Ist das richtig? Ja, im Prinzip schon. Ich muss jetzt nur kurz merken, ich hoffe, das läuft jetzt so halbwegs, weil die Handlung ist gar nicht mal so einfach. Meine Stichpunkte hören so. Die Stichpunkte hören so in der Mitte auf. Nein, mal gucken. So, ja, es geht um Samurai Flamenco. Das ist eine der zwei neue Tamina-Serien aus der Season. Die zweite kommt später noch. Da geht es um das Model Masayoshi, der im Prinzip nicht so richtig kann und deswegen Model ist. Also, beziehungsweise hat halt nie irgendwas richtig in der Schule geleistet oder sowas, aber plötzlich wird als Model entdeckt und naja, das macht er dann halt deswegen, weil er nichts anderes kann. Und er wird aber sogar von seiner Managerin richtig herumkommandiert. Ich glaube, er ist 19 Jahre alt. Aber er möchte unbedingt Superheld werden. Das hat er nämlich als Kind, hat er ihm sehr gerne immer solche Serien gesehen, hat auch so eine riesige Sammlung in seiner Wohnung und naja, er mag das, möchte halt im Endeffekt, also er hat von so einer bestimmten Serie, da ist er total der Fan von. Ja, deswegen fragt er dann auch einen Designer, ob er ihn einen Anzug schneidern kann und naja, so bekommt er dann seinen eigenen Superheldenanzug und zieht dann los, um erstmal ganz klein anzufangen und kleine Verbrecher zur Rede zu stellen. Also zum Beispiel eher so Leute, die bei Rot über die Straße gehen oder die halt betrunken durch die Nacht laufen oder sowas. Und genauso einen von diesen Betrunkenen, naja, da ist er dann doch etwas zu schwach und da wird er dann irgendwie überwältigt und sitzt dann nackt am in so einer Gasse rum und da kommt dann halt der zweite Hauptcharakter vorbei. Das ist ein Polizist, der ihn dann in seiner Freizeit sozusagen da halt so, also der ist sozusagen zivil unterwegs, der ihn da findet und ihn dann erstmal so denkt so, ein Perverser oder sowas, nein, nein, und er findet dann halt heraus, dass der halt im Endeffekt einfach nur Superheld sein möchte, dann hilft er ihm halt nach Hause und die beiden freunden sich irgendwie so ein bisschen an. Ja, der Polizist kommt dann auch gleich mal so mit dem Realismushammer und sagt so, ja, irgendwie, das hat auch nicht keinen Sinn, was du also so richtig machst, aber er macht trotzdem weiter. Also das Model macht das trotzdem weiter alles. Und der Polizist kriegt das einfach nur mal so mit, dass sich Leute so bei ihm beschweren, dass da so ein komischer maskierter Mann herumläuft und komische Sachen macht. Zum Beispiel fordert er dann Leute auf, dass sie doch bitte schön nicht zu früh ihren Müll rausstellen, sondern sich an die Regeln halten, dass der im Prinzip erst nach 24 Uhr oder erst morgens oder sowas dann rausgestellt wird. Und naja, so das sind halt so Sachen, da verstoßen die Leute genau genommen gegen Gesetze, aber es ist halt so lapidar, dass im Endeffekt die Polizei da normalerweise nichts tun würde und sie deswegen sogar zu der Polizei hingehen und sich dann darüber über ihn beschweren. Die Polizei sagt dann aber eben auch so, ja, aber eigentlich haben sie doch was Falsches gemacht. Aber naja, es gibt dann zumindest später noch so ein paar Missverständnisse deswegen, weil dann zum Beispiel auch so eine Frau denkt, er wollte sie irgendwie angreifen und deswegen kommt dann der Polizist dann einfach wieder zu ihm und sagt so, ja, hör doch mal auf damit. Das wird nicht gut enden. Naja, er macht aber dann trotzdem immer noch weiter und dann später gibt es auch noch so eine Fernsehshow und da kann man schon so ein bisschen sehen, in welche Richtung das dann weitergehen wird. Nämlich da findet er scheinbar ein weiteres Sängerin einer so einer Art Idol-Gruppe oder sowas, die wohl auch irgendetwas für Superhelden übrig hat. Naja, ja, also das passiert so grob in den ersten zwei Folgen. Wie das Ganze dann so endet am Ende der zweiten Folge, das lasse ich jetzt mal weg. Aber das Ganze ist halt, also erinnert einen sehr stark an Kick-Ass. Muss ich sagen, mit dem Unterschied, dass, oder auch, Moment, Kick-Ass oder Super, der hat ja auch im Prinzip so eine ähnliche Handlung. Also diese beiden amerikanischen Comic-Filme im weitesten Sinne, wobei Super noch nicht mal auf einem Comic basiert. Also, dass einfach ein Zivilist auf die Idee kommt, Superheld zu werden und dabei merkt, dass er halt dass es nicht so leicht ist, so ein Batman oder sowas zu sein. Und das ist anders umgesetzt, als das jetzt in den amerikanischen Produktionen ist. Es ist halt erstens gar nicht brutal, also die Action-Sequenzen sind bislang eher so, sind ja noch nicht mal Prügeleien so in dem Sinne so richtige, also er wird einmal von Jugendlichen so ein bisschen zusammengeschlagen, aber das ist noch relativ harmlos. Also es ist nicht so, also es ist halt eher eine nette Serie bislang, würde ich sagen. So inhaltlich, dadurch, dass die Serie so ein bisschen anders ist und ich den Humor eigentlich ganz gerne mag, werde ich das auch weiter gucken. Es ist im Prinzip auch wirklich ganz gut gemacht, also es ist gut animiert, wird es von Manglobe, es ist jetzt nicht gerade animationstechnisch der Überhammer, also es sieht auch ein bisschen realistisch aus als viele andere Anime, also auch von der Umgebung her und all sowas und wie die Charaktere sich verhalten ist, es ist auch teilweise ein bisschen realistischer, würde ich sagen. Wobei es sind ja auch erwachsene Charaktere, das muss man dazu ja auch sagen. Wobei es immer noch eine Komödie halt ist. Als Regisseur ist der von Baccano und Durarara zum Beispiel am Werk. Das ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Ich glaube, ich bin ja der Einzige, der es geguckt hat, oder?
Wir haben alle keine Ahnung.
Ach. Ja. Tja, was soll man jetzt noch groß sagen?
Dass ich weitermachen soll?
Na, ich weiß nicht. Irgendwie, ja, irgendwas fehlt noch. Ach genau, Peppermint-Anime streamt den ja sogar in Deutschland. Ich weiß aber gar nicht mehr genau wo. Weil ich hab's bei Crunchyroll geguckt, ich böser Mensch. Weiß das irgendjemand?
Wahrscheinlich auf dem eigenen.
Ja, ich glaube nicht bei Daisuke, ne? Aber bei Daisuke, bei Suki oder was weiß ich. Ja, Ja, also ich finde zumindest die Serie, also wenn man so ein bisschen was mit Erwachsenen mal wieder haben möchte, was so ein bisschen lustig ist, also ich fand das Setting irgendwie witzig, kann ich nicht anders sagen. Also es hat irgendwie was, weil es, also ich mag den Humor und es ist halt irgendwie so ein bisschen was anderes. Also, und vor allem ist das wahrscheinlich wieder so eine 11-Folgen-Serie. Ja, mein Gott, da kann man wirklich schlimmere Sachen diese Season gucken. Und die Serios sind auch ganz gut, sind auch ein paar Bekannte dabei. Ja, aber wenn das kein anderer gesehen hat, ne? Ist eigentlich schade. wirklich eine der besseren Serien dieser Season, würde ich sagen.
Glaube ich wohl, aber diese Season sind halt viel zu viele Serien gestartet. Insgesamt über 50 und da verliert man schnell den Überblick und hat...
Manche Perle übersieht man dann.
Ja, und man guckt halt in ganz viel rein und lässt dann sowas einfach aus. Hauptsächlich wahrscheinlich wegen dem Namen. Also, was so nichtssagend ist, ja gut.
Also genau, heißt ja übrigens auch Samurai Flamenco. Das ist ein Superheldenname, ne? Also, ja. Aber denen ist schon bewusst, dass der Name ein bisschen bescheuert ist. Also ich glaube, die Serie macht im Allgemeinen so durch die, wie sie auch beworben wurde und all sowas, das ist irgendwie, die geht irgendwie total unter. Ich glaube, spricht auch, glaube ich, keiner drüber, oder? Ich weiß nicht, gut, ich bin auf Twitter lese ich das gerade nicht ganz so viel, aber irgendwie...
Also ich habe da noch nichts drüber gehört, jedenfalls habe ich nichts mit, auch auf Twitter nicht.
Ich kenne nur eine, die es guckt, also sie ist die Ausnahme, würde ich sagen. Sonst habe ich auch von keinem davon gehört.
Ja, na gut. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Was kommt als nächstes?
Jetzt kommt, ne, vergesst Yokai no Kanata, vergesst Killer Kill, jetzt kommt die Action-Serie.
Ja.
Nämlich Nonon Biyori. Die Slice of Life Comedy der Season, würde ich sagen, für mich. Von Studio Silverlink, genau. Die ja auch Strikes the Blood machen. Geht's um hauptsächlich vier Mädels, die auf einen, in Deutschland würde man es Kuhkaff nennen, zur Schule gehen. Die Schule hat insgesamt 5 Schüler. Die zwei in verschiedenen Stufen gehen, aber in einer Klasse von einer Lehrerin unterrichtet werden. Also ich glaube, besser kann man es als Schüler nicht haben, außer man schaut schon Richtung Arbeitsleben später oder staatliche Prüfungen. Ja, jeweils haben die vier also nicht gerade das schwerste Leben und können so sehr viel, in Anführungszeichen, philosophieren. Ja, eine der Mädchen, Hotaru, ist aus Tokio aufs Land gezogen, durch den Job ihrer Eltern, wie es immer so ist. Bei uns ziehen die Eltern eher aufs in die große Stadt, in Japan ziehen sie wahrscheinlich eher ins Kuhkaff. Und Hotaru geht, glaube ich, in die 6. Klasse, wenn ich mich richtig erinnere. Ist allerdings die größte aus der 4er Gruppe. Ah ne, der 5. Klasse sogar nur. Und dann gibt es noch die Schwestern Natsumi und Komari. Die eine müsste 7. Stufe genau und die andere 8. Stufe sein. Und dann gibt es noch Renge, die geht in die 1. Klasse. Und die 4... Also gibt es ja noch von den beiden Schwestern noch den Bruder, der in die 9. Klasse geht, die allerdings bis jetzt noch kein einziges Wort habe sagen können, der also nebenbei irgendwie existiert, so mehr oder weniger. Und dann geht es halt um das Leben von den vier Mädels. Weil es jetzt Last of Life ist, will ich jetzt gar nicht auf das eingehen, was da groß passiert. Ist aber, wie ich finde, ein ganz schöner Anime. Es ist halt so ein Anime, wo man einfach, wenn man weiß, man schaut es jetzt, legt man sich nach hinten, macht den Anime an, schaltet den Kopf ab, dort oft zu denken und jetzt einfach auf die einprasseln und genießt es. Und dafür ist der Anime gut da und das macht er auch sehr gut. Die ersten zwei Folgen fand ich sehr gut, die dritte fand ich ein bisschen schwächer als die ersten beiden Folgen. Kommt jetzt Slice of Life-mäßig zum Beispiel jetzt nicht für mich an Kiniro Mosaic von der letzten Season ran, aber doch schon ein würdiger Nachfolger in diesem Genre-Slot in meinem Repertoire von dem, was ich schaue. Sehen auch vor allem in der ersten Folge, sehen die Hintergründe sehr schön gezeichnet aus. Da hat man anscheinend den Studio, was die Hintergründe macht, ein bisschen mehr Geld in die Hand gedrückt. Generell muss ich irgendwie sagen, sieht irgendwie schöner aus als die andere Silverlink-Serie, als Strikes the Blood, vom optischen her. Also ich werde es auf jeden Fall weiterschauen, weil es einfach ein No-Brainer ist. Es ist einfach zum Entspannen da und dafür mag ich solche Serien. Eine von den beiden Serien, die alle von uns geschaut haben.
Ja, immer muss ich als zweites reden, ne? Ja, dann warten noch, bis sie was dazu sagen. Ja. Für mich eines der Highlights der Season, neben Kyokai no Kanata und Kill la Kill. Einfach, ich meine, ich mag das Story an sich sowieso, also Slice of Life, wenn es gut umgesetzt ist. Und das ist es hier nun mal. Ich habe die Folgen gesehen und es war einfach richtig schön entspannt zu gucken. Man konnte sich aufs Sofa legen, es einfach anmachen und komplett abschalten. Und es war einfach schön zu gucken. Die Charaktere sind ganz cool, haben eine schöne Chemie untereinander und das Setting ist ganz nett, wo die wirklich komplett auf dem Land abgeschieden von allem sind und zu fünft in einer Klasse aus allen möglichen Altersstufen. Auch der Humor, der zwischendurch anklingt, ist schön gemacht alles. Der Running Gag mit dem Bruder, der nie einen Ton sagt, aber dann immer irgendwie so... Ja, er handelt ja trotzdem zum Teil in der Serie, wird aber nie wirklich in Gespräche eingebunden oder irgendwas. Ich glaube, das war in der ersten Folge, wo die darüber sprechen, dass der Boden in der Schule zum Teil ein bisschen brüchig ist. Und dann gehen die weg und dann wird sie so zurück, die Kamera so zurück und er ist einfach in so einem Loch einfach im Boden drin. Also das war auch ganz kommentarlos. Also für solche Gags ist der wohl gut. Ansonsten hast du ziemlich alles gesagt. Ich kann nur zustimmen, für mich eine der besten Vertreter des Stars of Life Genres aus den letzten Seasons zumindest. Ich habe jetzt auch angefangen, Kiniro Mosaic nachzuholen. Hab da jetzt irgendwie 4 Folgen jetzt geguckt die Woche. würde bisher sagen, dass mir Nonnenbiori noch einen Ticken besser gefällt als Kinomusik, aber das sind jetzt so Kleinigkeiten. Beides schöne, entspannende Serien. Für Leute, die darauf stehen, ist das hier auf jeden Fall ein Muss.
Ja, wenn man es lasso schafft mag, kann man auf jeden Fall nicht viel mehr falsch machen.
Absolut nicht, nee.
Außer man mag natürlich die Charaktertüten nicht, das ist natürlich schlecht, aber ansonsten...
Ich fühle mich bestens unterhalten, für mich in der Top 3 der Season bisher. Und ich habe jetzt schon einige Sachen doch gesehen und gehört.
Wenn du nur der zweite Gast?
Ja, also ich habe ja jetzt auch eben heute noch geschafft, aber die zwei Folgen davon gesehen. Ich fand es auch sehr niedlich, also ich finde die Charaktere sehr, sehr niedlich. Ich verstehe, was ihr meint mit dem einfach mal zurücklehnen und gechillt was gucken, ohne den Kopf anzustrengen. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich finde auch die Hintergründe sehr schön, die Musik. Gut, ich war am Anfang ein bisschen genervt von dieser Flötenmusik, aber das war ja Absicht, weil der Charakter schließlich auch diese Flöte gespielt hat. Ich denke auch, wenn man Slice of Life mag, kann man da auf jeden Fall reingucken. Ob ich es jetzt selber weitergucke, weiß ich allerdings noch nicht, weil auch wenn ich mich so an sich also relativ unterhalten gefühlt habe, war es für mich jetzt nicht irgendwie was, was sich für mich heraushebt. Also weiß ich nicht, ob das für mich jetzt so fesselnd, in Anführungszeichen, so gut es bei Slice of Life eben geht, genug ist, dass ich es weitergucken will. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Vielleicht gucke ich mir die dritte noch an und wenn die Charaktere mir doch zu sehr ins Herz gewachsen sind, werde ich wahrscheinlich dann bis zum Ende dabei bleiben. Aber ansonsten, also ich würde es schon weiterempfehlen, denke ich, für Leute, die es halt, das Genre halt mögen. Das würde ich schon sagen.
Dann springe ich jetzt mal dazwischen und sage einfach mal so, ja, also bei mir ist das so wieder so eine von diesen Slice-of-Life-Serien, die mir irgendwie nichts groß geben, weil es war halt so, also vor allem die erste Folge, da passierte ja größtenteils echt gar nicht. Also ich meine, das war so ruhig und dann war da irgendwas versucht Witziges, beziehungsweise dann wurde ja vor allem die Kleinste durfte dann irgendwas machen, aber das ist auch so genau so ein Charakter, den ich nicht so richtig spannend finde. So im Allgemeinen hat mich eigentlich kein Charakter so richtig interessiert. Und ich fand eben vieles so, also vor allem humortechnisch, in der zweiten Folge die Sache mit dem, sie erkennt nicht ihre eigene Mitschülerin. Also da habe ich mir so gedacht, so diesen Witz müsst ihr jetzt nicht die ganze Zeit durchziehen, oder? Und dann ziehen sie es die ganze Zeit durch. Also es war halt so von der Inszenierung her und wie sie das alles gemacht haben, es hat mich irgendwie so gar nicht mitgerissen. Da habe ich mir gesagt, man kann es jetzt theoretisch weiter gucken, so nochmal eine dritte Folge oder so gucken, oder ich habe mir jetzt einfach gesagt, ach mein Gott, auch egal. Ich gucke lieber, ne, ich warte jetzt auf meine Kiniro Mosaik Blu-ray und dann gucke ich mir die ersten zwei Folgen davon an und habe dann wieder genau das, was ich haben möchte, nämlich im Prinzip, ich merke das so ein bisschen Slice of Life mit viel Humor drin und das ein bisschen mehr auf, also mehr auf Humor und sowas Wert legt, anstatt auf, ach, wir machen, was passiert so am besten gar nichts. Und wir ziehen einfach alles total in die Länge. Das natürlich ist es, das passt gut in den Slice of Life-Genre, aber ich finde so langsam heraus, das ist nichts für mich. Aber wenn man den Genre mag, also ich meine, es ist ja immer genau bei Slice of Life, sind die Charaktere wichtig. Und wenn man die Charaktere mag, dann hat man daran dann auch irgendwie Freude, aber mir hat es nichts gegeben. Also außer die Optik ist schön, also wirklich sehr, sehr schön. Es war auch eigentlich ganz vernünftig animiert, kann man sich nicht beschweren. Aber so als Bildschirmschoner oder so, da kann ich meine Zeit auch sinnvoller nutzen.
Immer so negativ hier.
Ja, den lässt uns noch nicht verweilen, sondern gleich vorwärts zur nächsten Serie.
Ja, dann zu einer nicht ganz so beeindruckenden Serie. Galilei Donna. Ich glaube, das ist die andere Neutamina-Serie, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja.
Oder? Ja. Worum geht's? Es geht, die Serie spielt in Italien und die drei Hauptcharaktere sind drei Töchter und das Besondere an diesen ist, dass sie die Nachfahren des bekannten Galileo Galilei sind. Und die erste Folge beginnt direkt damit, dass diese drei Mädchen diese drei Mädchen zu kidnappen und sie irgendwie auf der Flucht sind oder sich dagegen wehren. Und ja, es auch schaffen, alle drei irgendwie zu entkommen. Und dann sind sie halt schnell bei der Polizei und melden das. Und dann wird erstmal gefragt, hier, warum? Dann kommt auch direkt schon die Mutter von den dreien an. Und man kriegt so raus, die Eltern von denen leben getrennt. Die jüngste Tochter von denen, Hosoki, lebt bei ihrem Vater. Und die älteste ist, glaube ich, Hasuki. Die lebt schon alleine. Und ich glaube, Kazuki wohnt dann bei der Mutter oder so. Ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall, die leben getrennt und die Familienverhältnisse sind so ein bisschen problematisch bei denen. Jedenfalls ist die Mutter reagiert folgendermaßen darauf, dass sie da bei der Polizeistation ankommt und die drei Töchter da gerade sind, weil sie alle versucht wurden, entführt zu werden. Sie hält ihnen vor, was sie jetzt heute an dem Tag schon alles falsch gemacht haben. Die eine, also die Älteste, war an der Uni und hatte irgendwie morgens schon Alkohol getrunken, anstatt zur Vorlesung zu gehen. Die andere, die noch in Highschool ist, hat irgendwie irgendwelche Gruppenarbeiten geschwänzt, indem sie im Nurse Office war und so weiter und so weiter. Also anstatt sich Sorgen zu machen, dass die fast entführt worden wären, hält sie ihnen Vortrag, weil sie sich ja nicht gemäß ihres Urahns Galileo Galilei benehmen würden, dass sie ein schlechtes Licht auf sie werfen würde. Dieser Moment hat mir schon gezeigt, dass ich, in dem Moment habe ich gedacht, das könnte mir ziemlich auf die Nerven gehen, wenn es in diese Richtung geht, dass die Mutter schon diesen Charakter-Trait hat und dass es wirklich dann die ganze Zeit darauf abgespielt wird, wer Galileo Galilei ist. Allgemein muss ich auch zu diesem Zeitpunkt schon sagen, dass ich gedacht habe, es ist ein sehr japanisiertes Italien gewesen, in dem das spielt. Ich glaube, die Schulen in Italien sehen nicht so aus wie die japanischen Schulen zum Beispiel und so weiter. Das aber nur am Rande. Ja, weiter geht's damit, dass die dann wohl alle, um die Sicherheit von denen allen zu gewährleisten, sollen die zusammen irgendwo hinziehen und Polizeibewachung bekommen. Das wird aber unterbunden, weil beim Packen der Klamotten kommen plötzlich irgendwelche Banditen durch die Wand. Also die brechen die Wand auf und kommen da rein und bedrohen die und fordern auf, dass sie ihnen irgendein wichtiges Erbstück oder Relikt von Galileo aushändigen sollen. Und die Betroffenen wissen überhaupt nicht, von was die reden. Die wissen von keinem Relikt oder was auch immer das dann war. Die jüngste Tochter, also Hosoki, war in dem Moment aber nicht in dem Raum und kriegt das mit und geht dann schnell zu ihrem geheimen Versteck oder geheimen Ort, das sie gefunden hat. Das ist wohl ein alter Forschungsraum oder so. Ich weiß nicht genau von wem. Auf jeden Fall hat sie den Code vorausgekriegt und ist da reingegangen. Und da hat sie ein altes Blueprint gefunden und anhand dieses Blueprints sowohl einen kleinen Mecher als auch ein großes Luftschiff gebaut, inklusive Waffen und so weiter. Das holt sie und nutzt es dazu, um diese Banditen zu verscheuchen, die natürlich auch mit Luftschiffen da waren, aber sie bedroht halt den Typen mit der Waffe von so einem Luftschiff. Dann geht er erstmal weg. Kurz darauf kommt die Polizei an. Und plötzlich stellt sich heraus, dass der Hauptofficer, also der Polizist, auch wohl zu den Bösen gehört und bedroht sie mit einer Waffe und will, dass sie mitkommen. Auch hier ist wieder die Jüngste nicht dabei, sondern sie ist nochmal nach unten gelaufen in die Basis, wo sie ihr Luftschiff geholt hat, weil dort ihr Goldfisch war, das sie ganz vergessen hat und den wollte sie noch retten. Da ist sie hingestürmt. Ihr Luftschiff sieht auch aus wie ein Goldfisch. Kann man an dieser Stelle erwähnen. Und sie kommt dann wieder und wird von einer anderen Person aufgehalten, die sie dann erstmal davon abhält, da wieder hinzugehen und zeigt ihr auch warum. Dann sieht sie, dass der Polizist die anderen festnimmt. Sie outet sich dann als großer Galileo-Maniac und hat auch gesagt, dass sie schon den anderen geholfen hat, zu entkommen, irgendwie der ältesten Schwester und alles. Und sie hilft dann der Hosoki dabei, ihre Schwestern und ihren Vater und ihre Mutter wieder aus dem Gefängnis zu befreien, wo sie jetzt drin stecken. Das machen sie dann auch. Die Mutter wurde vorher aber schon von wem anders freigekauft, der anscheinend irgendwie ihr Chef ist oder so, aber auch irgendwie damit beteiligt ist, da auf dieser Suche nach diesem Relikt von Galileo. Und dann befreien sie halt die beiden Schwestern von ihr noch, den Vater, wobei der Vater dann noch ein Abdeckungsmanöver macht, damit die anderen wirklich entkommen können. Und das ist, glaube ich, das Ende. Nee, dann gibt es noch einen miesen Cliffhanger am Ende der zweiten Folge und weiter habe ich noch nicht geschaut. Bisher bin ich sehr zwiegespalten, was die Serie angeht. Einerseits finde ich es optisch sehr ansprechend, allerdings ist das Charakterdesign zum Teil sehr unterschiedlich, habe ich das Gefühl gehabt. Also zum Beispiel die ganzen Polizisten und so und vor allem der männliche Cast hat meiner Meinung nach ein komplett anderes Charakterdesign wie die weiblichen Charaktere. Also es wirkte zumindest sehr unterschiedlich. Ansonsten aber optisch sehr, sehr schön alles. Ist ja auch von A1 Pictures gemacht. Die können das ja wohl. Aber so beim Plot bin ich irgendwie so noch nicht ganz überzeugt, ob mich das jetzt wirklich interessiert, was da passiert. Bisher wirkten auch von den Schwestern nur die Hosoki, also die Jüngste, wirklich sympathisch. Die anderen waren mehr oder weniger uninteressant bisher, waren auch nicht wirklich in Szene gesetzt. Die Mutter ging mir total auf den Keks. Ja, und es wirkte alles so ein bisschen übereilt auch. die sie jetzt überschlagen hat. Und allein die Tatsache, dass die eine Hosoki mal ebenso unbemerkt von allen über 3 Jahre hinweg so ein Luftschiff im Keller baut, ist jetzt auch, na gut, das ist jetzt was man nicht unbedingt kritisieren kann, weil es immer zur Prämisse gehört, aber da habe ich auch schon gedacht, hat auch keiner mitbekommen, sie hatte die ganzen Bauteile auch alle da. Das kam mir alles so ein bisschen weit hergeholt schon wieder vor. Und diese ganze Prämisse auch mit den Nachfahren von Galileo und alle sind ja diesem Schatz her und die müssen es beschützen oder sich vor denen beschützen, interessiert mich einfach auch nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, in welche Richtung die jetzt noch gehen. Die Serie soll ja auch nur 11 Episoden haben. Was da jetzt noch groß gemacht wird, weiß ich nicht. Vielleicht gucke ich es ein bisschen weiter, weil es doch ganz nett anzusehen war. Es hat mich jetzt auch nicht gelangweilt, das kann ich nicht sagen. Ich bin nur auch nicht wirklich begeistert gewesen von dem, was ich bisher gesehen habe. Was ich wohl schön fand, war das Opening, weil ich die Opening-Sequenz, also die Animationen, die dort waren, die ganze Sequenz, wie das aufgebaut war, sehr cool gemacht fand. Ein bisschen kreativ, mal anders als so ein Standard-Opening. Und auch das Lied war cool eingesetzt und nicht so ein Standard-Opening. Das fand ich ganz cool gemacht. Das ist mir auch sehr positiv aufgefallen, direkt als ich es gesehen habe. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, so ziemlich alles gesagt.
Also ich habe dem eigentlich so jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen, weil ich dem, also ich kann es so unterschreiben, weil ich auch denke, dass es eigentlich schön aussieht, aber ich nicht weiß, in welche Richtung die Story da jetzt gehen soll. Also ich sehe da irgendwie den roten Faden noch nicht so ganz eindeutig. Klar, sie wollen dieses Vermächtnis da irgendwie finden, aber das reicht mir so als Grund, dass ich sagen kann, das ist jetzt super spannend, irgendwie noch nicht so. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe es jetzt werde ich es erstmal nicht weitergucken und mal abwarten, was andere Leute mir sagen, wenn sie es weitergeguckt haben. Dann hole ich es eventuell noch nach, aber ja, ich weiß halt nicht. Es hat mich nicht gelangweilt, nein, das nicht, aber es war halt irgendwie, noch hat mir da was gefehlt.
Next, please.
Jetzt, ach ja, gut. Ja, also irgendwie hat mich die Serie nicht so richtig vom Hocker gehauen, also ich kann mich euch so größtenteils anschließen. Optik gefällt mir auch ganz gut. Also ich muss sagen, bei dieser Serie hat mich auch wirklich dieses, ja, wir nehmen jetzt hier mal Italien als Setting und wir kopieren das jetzt irgendwie, aber eigentlich wirkt das so ein bisschen peinlich, was sie da so teilweise gemacht haben. Also ich weiß nicht, es kommt mir so vor, als hätten die irgendwie so eine tolle Idee gehabt und hat ihnen aber irgendwie keiner zwischendurch so gesagt, dass das eigentlich in Wirklichkeit nicht so richtig gut funktioniert. Also irgendwie kommt es mir wirklich so vor, als sind diese ganzen Puzzleteile bislang, es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Ich habe einfach bei der Serie das Gefühl, das ist irgendwie so ein, ja, als sind da so mehrere Sachen, die einfach nicht zusammenpassen. Also ich werde es weiter gucken, einfach nur aus den Gründen, weil es irgendwie noch anders ist und ich die Action-Sequenz und sowas ganz cool fand. Also vor allem auch diese Science-Fiction-Elemente. Die interessieren mich dann noch so, dass das teilweise eher wie ein Trainwreck auf mich dann wirkte, dass ich mir sage, gut, das kann ich einfach als Popcorn-Unterhaltung noch gucken. Vielleicht fängt es sich ja irgendwie, aber vielleicht auch nicht. Das sind ja nur 11 Folgen, also schauen wir mal. Ich gehe das Risiko ein.
Ja, wen noch ich? Zum Großteil schließe ich mich auch an. Wobei ich, glaube ich, eher so jetzt so ein bisschen in die positive Richtung abweichen würde. Also bin ich gespannt, wie die Story weitergeht, weil als die ersten Charts auftaucht, wurde natürlich der Anime auch vermerkbar, stelle nur da, es geht um die 3 Nachkömmlinge von Galileo Galilei und dachte mir so, schön. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob sie noch irgendwas Brauchbares schaffen. Optisch ist es sehr schön, ja. Ich finde auch diese Idee mit diesem Goldfisch-Luftschiff und kleinen Mecker interessant. Das passt irgendwie so ein bisschen zum Kind, obwohl sie ja, wo sie ein Kind ist, dann doch schon sowas zusammenbaut, was eigentlich doch nicht zum Kind passt. Was ich aber irgendwie interessant finde, ist dieses, Anführungszeichen, dieser Fluch, wenn man irgend so ein Nachkömmling in der 85. Generation so übertrieben ausgedrückt ist, von irgendeiner bekannten Person, so von wegen, warum bist du nicht wie diese Person oder wie dein Vorfahrer und warum verhältst du dich genau so wie die und bla und bla und blub. Wo unter den Mädchen so ein bisschen leiden, weil die Mutter es zum Beispiel auch so auf die ausübt. Ja, die Mutter habe ich übrigens auch genervt. Mal gucken, der Cliffhanger, Ende zweite Folge, mal gucken, wie es weitergeht. Also ich werde es auf jeden Fall weiterschauen und bin auf jeden Fall positiv gespannt, was sie denn daraus machen. Kann natürlich am Ende auch zu mehr Enttäuschung führen.
Ja, also mein Ersteindruck hat mich direkt an Guilty Crown damals erinnert, wo ich auch gedacht habe, ja, sieht hier hübsch aus. Wo mir auch das Opening super gefiel. Und dann im Endeffekt war da absolut nichts hinter. Und das war auch Neutamina. Also ich fühlte mich daran wieder erinnert. So eine hochwertige Produktion, rein technisch gesehen, aber Inhalt ist dann Müll. Ne? Und ich habe das Gefühl, das könnte hier auch in die Richtung gehen. Also so, dass dann im Endeffekt vielleicht zu viel gewollt ist und nichts dahinter. Also ich weiß nicht, es kommen jetzt nur noch 9 Folgen. Ich weiß nicht, was die da noch machen. Was die in 9 Folgen jetzt großartig machen mit dieser Prämisse. Kann man abwarten. Also gedroppt habe ich es noch nie. Ich werde es wahrscheinlich weitergucken, weil es, wie gesagt, optisch mich noch anspricht. Wenn es jetzt wirklich in eine bestimmte Richtung geht, die ich überhaupt nicht ab kann und ich habe die Befürchtung, dass es das tut, werde ich es dann sein lassen und es nicht zu Ende gucken. Aber vielleicht überraschen sie mich ja auch und haben da plötzlich eine coole Wendung und es wird dann auch ganz nett. Aber so wirklich angetan bin ich, wie gesagt, nicht.
Ja, dann gehen wir doch mal.
Alle ausgesprochen.
War das in der zweiten Season, oder? Also abwechslungsweise, glaube ich, sogar.
Wo eben das Wort Trainwreck schon fiel, da musste ich sofort wieder dran denken, dass das eine wunderschöne Überleitung wäre.
Ich auch.
Denn jetzt geht es weiter mit der zweiten Staffel von Kakumeiki Valvewave. Ja, zu Valvewave selber, also in der ersten Staffel, in der Kurzfassung, geht es darum, dass halt der Großteil der menschlichen Bevölkerung im Weltraum lebt und es da so zwei Fraktionen gibt und unsere Story dreht sich aber um eine, also ja, also zwei große Fraktionen so. Und unsere Story dreht sich um die dritte, kleinere Fraktion, die neutral sein möchte. Und da wohnen auch die Hauptcharaktere, die da zur Schule gehen. Und dann werden die halt irgendwann von der einen Seite, also von einer von den beiden, werden die halt angegriffen. Und dann entdecken sie da irgendwie in den Tiefen ihres Schulgebäudes, wenn ich mich recht entsinne, halt Kampfroboter, also die Valvewaves, und der Hauptcharakter, der setzt sich halt eben da rein und wird dann, also er muss bestätigen, dass er halt aufhört, ein Mensch zu sein, und ist dann auch seit dem Zeitpunkt an diesen Roboter gebunden. Wenn da sich jemand anders reinsetzt, dann wird er getötet. Also von der Maschine selbst, nicht von dem Typ. Und die müssen auch, also die Leute, die, also später kriegen sie noch mehr von den Dingern, die müssen sie auch andere Leute beißen. Nicht um Blut zu saugen, sondern um deren Körper irgendwie kurzzeitig zu übernehmen. Und das ist auch was, worauf sie in der zweiten Staffel dann jetzt auch eingehen, dass sie da ihre Energie herbeziehen, also die Valvewaves selber, dass sie menschliche Informationen kriegen, deswegen diese Übernahme. Und als die erste Staffel angefangen hat, da hat schon festgestanden, dass es eine zweite Staffel geben wird. Und deshalb haben, also ich weiß, war wohl alles so von Anfang an geplant, aber die erste Staffel endet dann auch so mit einem großen Cliffhanger, in der Antagonist endlich seine Finger auch an so einen Valvewave kriegt, der auch zu diesen Prototypen gehört, die ein bisschen anders funktionieren als die von den meisten Leuten. Und die steigen in der zweiten Staffel dann auch sofort damit ein, dass sie zeigen, wie er dann mit dem Ding da entkommt. Und ja, die Story geht dann da einfach weiter, dass die Charaktere wollen, glaube ich, zur Erde, die auch neutrales Gebiet ist. Ich weiß gerade nicht mehr, ob die da jetzt ihr großes Comeback geplant haben, irgendwie gegen die Armee, oder ob sie einfach ihre Ruhe haben wollen, das weiß ich gerade nicht mehr.
Die Erde müsste nicht neutral, der Mond war neutral.
Der Mond, okay. Ah, das auf der Erde ist aber die Kolonie von den Eltern, oder? Also da wohnen die Eltern.
Der Rest, oder? Dieser Gior,
ja,
Ding ist da, ja.
Ja.
Irgendwie so, ja. Aber ich glaube, die wollen aber auch eher so auf diese eine, also nicht, die einen heißen, glaube ich, Arus und die anderen heißen
Doshia.
Doshia, so. Genau. Und die wollen, glaube ich, eher zur Arus-Fraktion als zur Doshia, aber genau, die hat immer angegriffen. Ja, aber jeweils irgendwie so. Die wollen jeweils ihre Eltern und den Rest ihrer ehemaligen Kolonie zurückhaben.
Ja, die wollen die halt, ja, auch retten irgendwo, also beschützen, glaube ich. Und der Krieg ist denen eigentlich ziemlich egal. Also, was heißt Krieg? Sie wollen nicht unbedingt den Krieg führen, aber sie werden da mitten reingeschmissen, wie das in Serien sehr, sehr häufig so ist. Ja, das ist jetzt auch bisher in der zweiten Staffel jetzt auch noch nicht so viel Neues dazu passiert. Also, dass man das erfahren hat mit der Energie, die dann plötzlich ausgelaufen ist, das fand ich ganz interessant. Aber ansonsten ging es dann so ein bisschen auf einen Charakter ein, der vor kurzem erst einen Valvewave bekommen hat, ein bisschen zu seinem Background-Story, bla bla. Wird dann auch so irgendwie weitergehen. Ich denke mal, Showdown-mäßig dauert das noch, falls sie es in der zweiten Staffel dann beenden. Ja, also ich selbst guck's. Ich weiß selber nicht, warum. Ich würde das gerne erklären. Ich guck's eigentlich ganz gern. Aber ich hab's nicht und würde die Serie auch nie von mir selbst aus irgendjemandem empfehlen, weil ich sie doch ziemlich eigen finde und auch abgedreht, also um auf das Trainwreck von eben wieder zurückzukommen, weil der Plot halt ein bisschen seltsam ist, also ich weiß nicht, dieser Vampir-Status und diese, ach, ich weiß nicht genau. Und ansonsten halt auch noch so ein bisschen der moralische Aspekt. Ich meine, Leute, die erste Staffel geguckt haben, die wissen, glaube ich, auf welche Folge ich anspiele. Ich will jetzt nicht darüber reden.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ich will jetzt nicht im Detail darüber reden. Ich meine, ich finde ja irgendwie schon krass, dass die da sowas gerissen haben, aber Ja, schwierig. Also, das überhaupt zu machen, das ist, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Als Mecha-Serie taugt es wohl anscheinend auch nicht so sehr, höre ich von Leuten, die sowas gucken normalerweise. Aber andererseits glaube ich, dass wir alle von Sunrise nicht so viel mehr als Trainwreck erwarten.
Traurig.
Ja, das Traurigste daran, finde ich, ist, dass es mich unterhält.
Ja, also irgendwie hat die Serie noch Unterhaltungswert, aber
Ich kann nicht beschreiben, warum.
Ich weiß es auch nicht so genau. Es ist, glaube ich, im Prinzip interessiert mich auch noch die Handlung so ein bisschen, also was da so passiert. Aber es gibt so viele Aspekte da drin, wo ich dann einfach nur so, also das Schöne ist, es gibt in der Serie wirklich viele Aspekte. Also es gibt ja viele Teile der Handlung, für die man sich da interessieren kann. Und man kann einige Sachen einfach so komplett weglassen, weil es gibt halt ganz, ganz viele, es gibt ja verschiedene Handlungsstränge, so mehr oder weniger, und verschiedene Charaktere, die dann auch nochmal ihre Hintergrundgeschichte haben, was dann nochmal ein bisschen ausgebaut wird. Wie jetzt zum Beispiel jetzt die Geschichte mit dem Bruder und seiner Schwester, wie die Schwester da rumgehackt hatte. Da sind so Sachen, die sind allein genommen eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aufbereitet. Also es ist halt nur dieses große Ganze ist irgendwie, man denkt sich so, das könnt ihr doch wohl nicht ernst meinen, was ihr da so macht. Also so, aber man kann das eben so einfach ganz gut gucken, weil es nicht ganz, es ist in dem Sinne ja nicht schlecht gemacht, es ist einfach nur, ich weiß auch nicht, wie man es beschreiben soll, ja. Warum guckt man das eigentlich? Ja, gute Frage. Das wäre jetzt auch mal so eine Serie, da würde ich gerne mal jemanden fragen, warum. Also, vielleicht wird sie ja in Deutschland lizenziert, also so richtig, ich meine, dass sie auf Blu-ray erscheint, und dann holt Peppermint so irgendeinen Produzenten oder so nach Deutschland. Da könnte man ihn fragen, warum?
Aber es gibt lizenzmäßig da noch nichts, oder?
Ich also, meine nicht.
Habe ich mich jetzt gefragt, weil ich mich daran erinnere, dass auf der Annie was dazu lief. Also
ja,
die
hatten
da
war,
was laufen und ich hatte da mit jemandem drüber
der,
geredet.
Das lief bei Peppermint. Also läuft bei Peppermint, ja. Das ist einer von den
Zubuckern. Ich war gerade sehr amüsiert, weil ich einen Tweet gerade gelesen habe von einer Person, von der ich dachte, sie hat es schon längst gedroppt, in der ersten Staffel schon, dass sie geschrieben hat, dass es besser werden würde und dass sie die nächste Folge nicht abwarten kann. Ich bin etwas irritiert. Also ich meine, mir geht es zwar auch so, aber ich habe bei ihr gedacht, dass sie es grauenhaft fand. Na gut.
Ja, also wer die Serie hundertprozentig ernst nimmt und sagt, das ist total super durchdachte Unterhaltung, die vor allem moralisch und sowas total in Ordnung ist, da könnte man dann schon so ein bisschen argumentieren. Aber als Spaß-Anime, der auch wieder zu viel versucht und nicht alles gebacken kriegt, naja, kann man es gucken. Gibt echt Schlimmeres. Du hast ja zumindest technisch auch gut gemacht, muss man auch mal so sagen.
Wenn Sunrise keine Mechas zeichnen und animieren kann, wird dann.
Das stimmt. Also das sieht schon immer ganz hübsch aus. Ist, glaub ich glaube, bei der Serie ist aber ich auch das meiste Computer animiert, ne?
Ja.
Aber es sieht halt gut aus. Also das muss man so sagen. Also die Schlachten und so im Weltraum, die haben schon was da. Kann man sich gut angucken, auch wenn man nicht immer alles hundertprozentig versteht, warum jetzt der eine diesen Strahl machen kann und der andere nicht. Aber das gehört, glaube ich, zum Genre. Oder ich bin zu doof.
Wie jetzt Strahl?
Ja, jetzt meinen jetzt den einen mega Laserstrahl da feuern kann und der andere dann nicht und.
Weil jeder Welfare so individuell ist, wie der Gundam individuell ist.
Ja, aber naja, also diese
jeder hat seine eigene
ganze Stärke. Technik dahinter ist immer so, ja.
Dann musst du doch eigentlich, wie nennen sie das so schön, Waffen mögen.
Ja.
Diese einfachen Dorschia-Mechas, die man Schild machen, die alle gleich sind.
Ja, stimmt, die einfach nur Kanonenfutter sind. Du hast gesagt, ne, ein Modell machen, tausendmal duplizieren und müssen wir nur noch die Explosionen zeichnen. Und
genau.
Ich glaube, was anderes sieht man da auch größtenteils ja nicht. Die zerplatzen ja ständig, die Dinger. Die halten ja gar nichts aus. Sie dann nur hinschicken oder ein schöner Festzerkreis um.
Mal wieder haben sie überall deutsche Wörter reingeschmissen, wo sie konnten.
Ja, natürlich. Das ist auch.
Namen sind doch großartig.
Ja, Elbe, Elfe und.
Ja.
U4 und weiß ich nicht, A3.
A9 und ja, und A3.
Und X, keine Nummer.
Ja.
Als Deutscher kann man wieder lachen, wenn man das so alles so teilweise sieht.
Blitz und Degen.
Stimmt.
Ja.
Aber man kann Sunrise immer sagen, sie haben seit King of Thorn viel gelernt bei den Computern immer so.
Ja, bei King of versuchen sie Menschen zu animieren bei Valve? Eigentlich nicht so doll, oder?
Ja, hab gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, die Menschen sind
noch. Eben, das war bei King of Thorn ja das Problem.
Aber die Monster sahen ja auch nicht schön.
Ja, Monster-Menschen sind für mich da mal das Gleiche. Also sie sind ja humanoid. Es sind ja keine Mecker. Ich glaube, Mecha konnten die damals auch schon ein bisschen mit Computer machen. Das war doch so Gundam OO-Zeiten, oder? Sahen die da so schlecht aus? Oder waren die bei Gundam OO?
Ja, bei OO haben sie gezeichnet.
Echt? Okay, gut. Ich dachte, dass sie bei irgendwelchen Raum, bei den riesigen Schlachten dann auch ein bisschen was im Computer gemacht haben.
Kann sein, weil, also vor allem in den Gundam OO-Filmen ist es so, dass man gar nicht weiß, wo man hinschauen soll, weil einfach so viel passiert im Bild. Das ist dann teilweise auch ein bisschen extremer als bei Marcus Frontier in den großen Schlachten.
Okay, den müsste ich mir fast mal so angucken. Einfach so.
Vielleicht kennst du ja irgendwo welche computeranimiert, aber ich habe es nicht so im Gedächtnis.
Okay. Kann natürlich sein, dass ich vielleicht machen die das ja auch nur bei den anderen Serien. Und irgendwann, wenn sie es perfektioniert haben, ne, dann lassen sie die Computeranimation auf das Gundam-Universum im großen Stil los. Dann weinen alle.
Genau. Wollen wir weitergehen?
Ach, wir können auch weiter über Sunrise reden. Also.
Ja, wir sind gerade so gut durchgekommen bis jetzt für unsere Verhältnisse. Dann brauchen wir jetzt
ja nichts, müssen wir jetzt hier nicht so...
Weil dann habe ich es jetzt auch gleich hinter mir. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst vor Kyosugiya.
Stimmt, zu Recht.
Weil ich nicht weiß, wie ich das so richtig zusammenfassen soll. Ja,
ich bin jetzt gespannt, deswegen... vielleicht verstehe ich die Serie jetzt endlich.
Ja, nee, weil ich wollte gerade sagen, deswegen nehme ich jetzt einfach mal die Zusammenfassung von bei Animalist.
Okay, aber auf Deutsch übersetzt, bitteschön.
Ja. Ja, und zwar Kyosugiya, kann man immer sagen, dass also da gab es zuerst mal eine ONA, eine einzelne. Dann kamen nochmal 5 kürzere ONAs dazu und jetzt haben sich mal dazu entschieden, eine TV-Serie zu machen, wobei die erste Folge lief, Folge 00 war, was nochmal die ONA war. Ja, und in der Serie geht es dann halt darum, dass das Mädchen Koto und ihre Anführungszeichen Brüder A und Un nach Kyoto kommen, aber nicht nach den normalen Kyoto, sondern nach einem Kyoto in einer Parallelwelt und da erstmal gefangen sein werden und einen Hasen suchen, einen ganz besonderen Hasen, mit denen Koto eine bestimmte Verbindung hat. Ja, und in diesem anderen Kyoto treffen sie dann auf einen Mönch. Also dieses Kyoto wird sozusagen regiert von einem Mönch, von der Dämonin und von dem Priester. Und da müssen sie dann durchkämpfen. Und in den ersten Folgen ist es so, dass man so total zusammenhangslos und man fragt sich danach so, hä? So ein bisschen die Hintergrundgeschichte erzählt bekommt. Zum Beispiel wie die Hintergrundgeschichte von den drei Anführern dieses Kyoto und wo er dieses Kyoto kommt. Und dann auch so ein bisschen in der zweiten Folge den Hintergrund von Koto. Anfangmäßig, also so angefangen. Ja. Also wie gesagt, ich könnte jetzt noch nicht genau so zu erklären, um was es ursprünglich geht, wo es alles herkommt und wo es hingehen soll. Dazu fehlt mir noch diese komplette Folge, also das große Ganze, ist von Toei animiert. Sieht auf jeden Fall anders aus. Also jetzt nicht komplett anders, aber das Schadesein ist ein bisschen anders und auch die Welt, das Kyoto ist mal anders dargestellt. Und ja, wie gesagt, ich hatte ja die ONA damals schon gesehen, auch die anderen ONAs, als die rauskamen und war es auch damals schon verwirrend, aber auch irgendwie interessant und deswegen bin ich so gespannt, ob das hinbekommen in der Serie irgendwie doch nochmal ein großes Ganze zu schaffen und den Kreis zu schließen, dass man dann am Ende sagen kann, ich habe zumindest jetzt einigermaßen verstanden, was die mir da erzählen wollten oder ob sie es absichtlich gar nicht erst so hinkriegen wollen, kann ich auch sagen. Ja, das wollte eigentlich mal meine Meinung dazu.
Soll ich jetzt auch was sagen?
Ja, du hast ja beide Folgen.
Ja, ich habe beide Folgen geguckt, ich habe auch Folge 0 geguckt.
Plus 0-0?
Ja, okay. So Folge 0-0 dachte ich mir so, das ist ja schon ziemlich krass gezeichnet, also so actionmäßig, da war ja richtig was los und es war lustig anzugucken, aber ich habe gar nichts verstanden. Dann habe ich überlegt, ob es an mir liegt, das könnte gut sein, also ich meine, da waren alle Informationen irgendwie versteckt, man muss sie nur in der richtigen Reihenfolge dann später zusammensetzen und dann hat man so eine zusammenhängende Handlung wahrscheinlich. Aber ja, Folge 1 und 2 haben dann so ein bisschen mehr erklärt, aber ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich die Serie weitergucken möchte, weil ich habe zumindest in Folge 2 schon so gemerkt, vielleicht hätte ich auch nicht alle Folgen am Stück gucken sollen, oder habe ich das getan? Bin ich mir nicht mal sicher. Zumindest habe ich Folge 1 und 2 am Stück geguckt, dass es mich irgendwie nicht so richtig gefesselt hat. Ich weiß nicht genau warum. Also, ich fand es halt eben optisch hauptsächlich interessant, aber inhaltlich weiß ich nicht. Ist mir vielleicht ein bisschen zu schräg oder irgendwas, das ist irgendwie so was Schräges, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Vielleicht, ich weiß, ich kann nur spekulieren. Es hängt jetzt davon ab, wie gut ich mit den ganzen anderen Serien hinterherkomme, ob ich das weiter gucke oder nicht.
Ja, die erste Folge habe ich ja vorhin noch geguckt. Also ich habe jetzt auch nur die erste Folge gesehen. Da fing das ja eigentlich noch so an, dass man noch hinterherkommt, storytechnisch. Ich habe die Folge 00 nicht geguckt, da ich vorher noch gehört hatte, man soll vielleicht mit Folge 1 anfangen, direkt, um nicht zu verwirrt zu sein durch diese ONA. Also habe ich das so gemacht. Und die erste Hälfte, da bin ich noch ganz gut mitgekommen. Dann fing es aber so langsam an, dass ich nicht mehr so ganz folgen konnte, was da jetzt passiert. Und ja, die mich so langsam aber sicher immer mehr verloren haben, so im Fluss. Ich weiß jetzt halt nicht, wie das weitergeht, aber scheinbar wird es ja nicht besser, sondern eher schlimmer. Rein optisch und von der Grundidee her, von dem, was ich so verstanden habe, wirkt das sogar ganz interessant, aber ich muss da TMSEDR zustimmen. Ich weiß nicht, ob ich das weitergucken will, weil richtig gefesselt hat es mich nicht. nach einer Folge jetzt auch wirklich schwer zu sagen, gebe ich zu. Aber trotzdem, vielleicht doch etwas zu wirr. Ich hab ja allgemein nichts gegen etwas andere Erzählweisen, die vielleicht auch mal anderes, andere Herangehensweisen haben, was anderes versuchen. Aber vielleicht sollte man die Leute doch zuerst mal so ein bisschen reinholen, bevor man dann anfängt, ja, so krass Verwirrendes zu erzählen. Ja, ich weiß auch nicht.
So, vielleicht ist das ja der Fakt, der Creator dieser von Crusoe Giga ist auch der Typ, der sich einerseits sehr viel für Pretty Cure als Creator gemacht hat und auch zum Beispiel auch Doremi alles als Creator gemacht hat. Kann man sich vielleicht so überlegen, vielleicht wollte er die einfach mal total verrückt irgendwas hinpacken, was er in den anderen Anime nicht machen durfte oder so.
Ja, sieht ja auch sehr ungewöhnlich für Toei aus.
Hm. Also ich bin halt einfach mal gespannt, ob sie überhaupt versuchen wollen, ein Ganzes rauszumachen oder ob sie es einfach gar nicht hinkriegt und einfach nur verwöhnen machen will bis zum Ende. Schauen.
Das erinnert mich einfach an Furikuri.
So ein bisschen, ja.
Also.
Stimmt. Wenn man das so sieht.
Wobei man das noch besser verstehen konnte.
Ja, auch nur die erste Folge.
Also ich weiß nicht, ich meine, es passiert nicht ganz so viel auf einmal.
Also ich würde sagen, ich habe Furikuri 2 oder 3 Mal gesehen und könnte immer noch nicht sagen, um was es geht.
Ja, es ist schwer zu sagen, aber irgendwie ist es da noch ein bisschen anders. Es ist eher so dieses Angenehme von Verwirrtsein, was man bei der Serie kriegt. Also bei Furikuri meine ich jetzt. Also es ist nicht zu viel. Also und es ist halt...
Es ist nicht zu viel.
Ja, jetzt kommen wir Furikuri auf die Folge an. Es gibt Folgen, die sind ganz stark verwirrend. Die finde ich verwirrender als Crusoe Giga. Zum Beispiel als dann irgendwie... Weiß ich nicht mehr, was er war mit seinem Vater irgendwie. Von der Ota mit dem Vater irgendwie.
Ja,
was.
Das stimmt.
Also es ist immer ab... ist immer, ne, muss man in den Ballserien komplett immer gucken, welche insgesamt verwirrender ist.
Ja, ich sage eben nur... Ich glaube, bei Furikuri ist der Vorteil, dass... Die Grundaussage von der Serie ist einem relativ schnell klar. Also es ist im Prinzip wieder so eine Coming-of-Age-Geschichte wieder. Beziehungsweise einige Symboliken dahinter sind relativ leicht noch verständlich. Und wenn du da nicht alles verstehst, ist bei der Serie nicht ganz so schlimm, weil die Reise macht dann auch einfach den Spaß an der Serie. Es fällt einem nicht so doll auf, es stört einem einfach nicht so doll, weil es gibt einfach so viel zu gucken. Wobei das natürlich bei Kyo Blub auch so ist, aber irgendwas ist da anders. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Vielleicht haben sie einfach, also für meinen Geschmack, ein bisschen zu viel Verwirrung reingebaut. Also.
Ja, das ist, glaube ich, das Problem zum Teil, dass sie mit der O&A angefangen haben, wo gar nichts drin ist an Story und jetzt versuchen, eine Serie drum aufzubauen.
Aber warum nicht? Also, es ist zumindest nicht sowas wie diese Serien, die wir jetzt mehrmals hatten, so, ja, haben wir schon 1000 Mal gesehen.
Das hoffe ich
auch
nicht.
Aber diese Serien sind auch ganz stark Geschmackssache. Also.
Ja, klar. Also für mich ist Crusoe Giga jetzt so das Gegenstück zu Nonon Biori, wo ich bei Nonon Biori den Kopf abschalte, versuche ich mal Crusoe Giga anzuschalten, um irgendwie was rauszukriegen.
Ja, naja.
Mensch, noch eine Serie bleibt
übrig. Ja, und das, ich werde stundenlang darüber reden.
Gut, du hast 2 Minuten.
Ich sag einfach mal, ich rede jetzt über... Ich kann kein Italienisch. Arpeggio oder so? Den längeren Titel erspare ich mir jetzt mal, weil man findet es auch so. Es gibt nur eine Serie, die so heißt in dieser Season. Also das Ganze spielt 2056. Die globale Erwärmung hat den Meeresspiegel ansteigen lassen. Und so ein Haufen Jahre davor sind mysteriöse Schiffe erschienen. Und die haben die menschlichen Schiffflotten zerstört. Unter anderem auch die Handelsrouten sind dabei verloren gegangen und die Länder, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sogar Probleme miteinander zu kommunizieren. Also da wurden, glaube ich, irgendwelche Satelliten auch aus dem Weltall runtergeholt, zerstört worden und naja, also wenn ich mich so ganz dunkel dann das erinnern kann, was am Anfang der ersten Folge gezeigt wurde. Ja, also die Menschheit hat zumindest das Problem, dass sie gar nicht mehr normal miteinander wohl kommunizieren können. Also die Länder wissen teilweise noch nicht mehr, ob das andere Land existiert, wenn ich das alles so richtig verstanden habe. Also eins von diesen mysteriösen Schiffen. Das ist aber den Menschen gar nicht so böse. Also das eine Schiff möchte scheinbar nicht gegen die Menschen kämpfen, sondern das schließt sich freiwillig einem japanischen Schüler an, der bei der Nationalen Marineakademie gelernt hat. Und dieses Schiff ist im Endeffekt personifiziert und hat als Avatar natürlich ein kleines Mädchen, das vom Charakter her eher so... Also schon eher wie eine künstliche Intelligenz wirkt, würde ich sagen. Also jetzt, sie zeigt jetzt nicht so unglaublich viele Gefühle und so. Ja, und dieser Junge schnappt sich dann halt eine Crew und fährt dann halt, ist dann halt auf dem Meer unterwegs und kämpft dann unter anderem gegen andere Schiffe, die auch Avatare haben. Und diese Avatare sind wieder irgendwelche Mädchen. Und wenn ich habe jetzt nur die ersten 2 Folgen gesehen, wenn ich das so richtig erkenne, kann es auch gut sein, dass damit die Mädchen sich ihm irgendwann anschließen. Es geht dann so um Also diese Kämpfe sind dann noch relativ taktisch, in Anführungsstrichen. Also, ach genau, habe ich ganz vergessen zu sagen. Das Mädchen ist ja, das ist ein U-Boot im Endeffekt. Und das andere sind dann normalerweise immer irgendwelche Kriegsschiffe, wenn ich das richtig gesehen habe.
Das klingt so ein bisschen nach diesem neuesten Trend hier. Das ist, diesen ganzen Marineschiffen als Mädchenform.
Ist das ein Trend?
Ach ja, die Kanzlei-Kollegen
sind auch da so dieses komische
beliebt.
Da. Ja, also ich muss sagen, ich habe die Serie geguckt, weil ich sehen wollte, wie das Studio Sansigen oder wie sie sich auch immer aussprechen, die haben die Computeranimation damals für Blackhawk Shooter gemacht, also die TV-Serie, wo die Computeranimation an sich schon gar nicht mal so schlecht aussah für Computeranimation, aber es fehlt ihnen irgendwie meiner Meinung nach total an Seele. Und das ist bei Arpeggio genauso, mit dem Unterschied, dass Arpeggio komplett aus dem Computer generiert wurde. Also alle Charaktere stammen aus dem Computer und sind halt in einem typischen Anime-Stil gemacht. Den Schattierungen kann man dann größtenteils ansehen, dass es irgendwie eher so aus dem Computer stammt. Teilweise sieht es aber gar nicht mal so schlecht aus. Also wenn man aus bestimmten Perspektiven guckt, dann sieht es fast aus wie gezeichnet. Also man muss ihnen zugestehen, von den ganzen Leuten, die das versuchen, können sie es am besten. Aber es sieht immer noch so aus, das guckt man irgendwie in Schaufensterpuppen bei, die so aussehen wie Anime-Charaktere bei Bewegungen zu. Also es fehlt einfach das Leben irgendwie in den Charakteren. Ansonsten, ja, also ich hatte wirklich sehr große Probleme damit, der Handlung zu folgen, weil es mich irgendwie nicht so richtig interessiert hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Handlung an sich liegt oder an den Animationen, die mich einfach so abgestoßen haben. Also ich hätte normalerweise, glaube ich, nach einer Folge gesagt, so, ach, das ist eh nichts für mich. Ich finde ja an sich die Handlung und sowas, wie es inszeniert ist, auch gar nicht mal so richtig schlecht, aber irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich einfach so kein Stück interessiert. Also wer sich jetzt so für Schiffe und sowas interessiert, also vor allem so für Kriegsschiffe und sowas vielleicht, also für so oder für Seeschlachten und das dann auch noch irgendwie dann interessant finde, dass die dann eben auch noch weibliche Avatare haben. Das ist ja, weibliche Charaktere sind ja nun mal wichtig in Anime irgendwie für diesen Genre wohl mittlerweile auch. Und ja, dann kann man das sich mal so angucken, aber also ich finde es eben auch von der, also sie haben halt die Charaktere mit dem Computer gemacht, aber sie nutzen halt dann eben oft auch gar nicht aus, dass sie im Endeffekt dann auch ganz andere Sachen machen könnten, weil die Charaktere aus dem Computer stammen. Also zum Beispiel, was mich dann so wundert ist, man könnte ja, wenn sie, also zum Beispiel eben diese Atembewegung so beim Ein- und Ausatmen, könnte man ja theoretisch ja auch automatisieren. Also das müsste man ja dann nicht jedes Mal zeichnen, sondern dass der Charakter halt irgendwie atmet oder sowas. Sowas könnte man dann zum Beispiel ja machen, damit die Charaktere lebendiger wirken. Aber ist eben auch so, genau wie man das bei einem relativ, also bei den nicht ganz so hochwertig animierten Serien so kennt. Der Mund bewegt sich, solange der Charakter spricht. Und am Ende gibt es vielleicht irgendeine komische Bewegung. Dann spricht der nächste Charakter, der erste Charakter steht dann da rum und macht nichts. Also da frage ich mich dann so, ja, wo ist jetzt der Vorteil von den Computeranimationen? Also der einzige Vorteil, der dann wirklich sichtbar wird, ist, dass die bei den Seeschlachten dann eben auch ganz gerne mal so ein bisschen rumzoomen und das sieht dann schon so ein bisschen eher so aus wie aus einem, also sieht da alles aus einem Guss aus, weil halt alles so aus dem Computer stammt. Aber naja, ja, nee, muss man nicht gucken. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, bei Wikipedia sieht man das ganz gut, dass es basiert ja auf einem Manga, der sogar in den USA irgendwie lizenziert wurde von Seven Seas Entertainment scheinbar. Ich weiß nicht, ich habe jetzt aber noch kein Band gefunden, der rausgekommen ist. Aber vielleicht habe ich auch falsch gesucht. Also was mich erschrocken hat, ist, es gibt halt eine Drama-CD dazu. Und wenn man sich die Seiyus da durchliest, dann liest man so ganz viele bekannte Namen. Ja, aber der Witz an der Sache ist, beim Anime eher nicht so. Also da sagt mir zumindest dass niemand so direkt was. Wenn ich das so richtig sehe hier. Ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie so eine ganz komische Sache. Ja, das Opening wird gesungen von Nano, also die auf der Dokumi ja auch war. Und sie hat auch einen Insert-Song noch gesungen, wenn ich das hier richtig sehe. Der Regisseur ist der von Danganronpa, Angel Beats und Persona 4. Ja, kann man jetzt so... Also ich fand es jetzt auch von der Umsetzung her und all sowas auch nicht so richtig spannend, aber es kann auch einfach den Computeranimationen gelegen haben, dass es mich total abgeschreckt hat. Also, dass ich einfach dem Ganzen gar nicht mehr folgen wollte. Kann sein. Unterbewusst, bewusst, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich bin der Einzige, der es gewagt hat, sich die Serie anzugucken.
War der Titelsong von Nano ein neuer Song?
Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon. My First Story?
Ja, das ist ja schon der neue, ja.
Nee, Moment. April 2012. Nee, das ist das Album.
Nee, My First Story ist, glaube ich, noch der andere Interpret, mit dem das zusammen ist.
Ach so, stimmt. Ja, du hast recht. Ich, and My First, genau. Genau, du hast recht. Bluefield, nee, Moment.
End My World?
Oder? Nee, Savior of Song.
Ja, jetzt haben wir es.
Savior of Song ist das Opening. Es ist nicht so einfach, aber bei Wikipedia ist ja das Problem, da stehen Sätze. Und die man so schnell verstehen, wenn man gerade redet, ist gar nicht so einfach. Ich bin zu doof für sowas. Ist ja auch schon spät. Und es ist der letzte Anime.
Aber ja, schade, dass dann, weil der Song ist gar nicht mal so schlecht, dass das dann bei so einer Serie ist.
Es gibt auch übrigens, wie Herr Panz ja so schön schon bemerkt hat, gibt es ja dieses Kantai Collection, scheinbar. Und da gibt es auch einen gibt es irgendein Zusammenarbeitsprojekt zwischen der Serie, beziehungsweise diesem Franchise. Nee, genau, zwischen dem Anime und dem Spiel. Aber man weiß nicht, was dabei rumkommen wird. Also auch bei dieser Serie hat man bei Crunchyroll ganz tolle Kommentare gelesen und so Kommentare, bei denen ich am liebsten meinen Kopf gegen die Wand geschlagen hätte. Also weil, ich habe so das Gefühl, als lesen, schreiben die Kommentare irgendwelche Zwölfjährigen, die die ganze Zeit nur irgendwelche perversen Anspielungen irgendwo drin erkennen und es war so schrecklich. Naja, gut, also muss man nicht gucken, meiner Meinung nach. Es sei denn, man möchte sehen, wie gut man heutzutage CGI-Anime machen kann oder wie schlecht. Je nachdem, wie man sehen will.
Gut. 32 Serien haben wir vorgestellt.
Oh mein Gott. Und ich glaube, man kann ganz klar sagen, der letzte Part hatte die unspektakulärsten.
Aber trotzdem, ne, kann ja jetzt mal jeder kurz von diesem Part seinen Favoriten sagen.
Ich will nicht.
Sagen.
Ich hab keinen.
Komm, hier, jetzt spiel mal Sunrise Fangirl.
Und dann bitte nicht.
Nein, ich will nichts sagen, ich will wirklich nichts sagen. Ich will niemandem das Weltbild zerstören und im Übrigen finde ich die wirklich durchschnittlich und nee. Ich enthalte mich.
Gut, dann.
Ganz klar Nonon Biori.
Timmst du eher? Samurai Flamenco. Das ist irgendwie noch lustig.
Ich schiebe mir Sensei an mit Nonon Biori.
Eine Sache, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch sagen wolltest oder ob du das Ganze jetzt so komplett zu Ende bringen wolltest. Ich wollte jetzt nur mal so ein allgemeines Fazit zur Season. Also ich muss sagen, ich finde sie nicht so gut. Insgesamt jetzt.
Jetzt sind wir aber auch verwöhnt worden dieses Jahr, muss man dazu sagen.
Nein, ich rede jetzt gar nicht von diesem Jahr, sondern im Vergleich zu anderen Herbstseasons.
Ja, das stimmt. Also du hast vollkommen recht. Normalerweise ist die Herbstseason die stärkste Season im Jahr. So zusammen mit der Frühlingsseason. Also das sind ja die beiden größeren. Viele Top-Serien meist anlaufen. So ist das auf jeden Fall mein Empfinden. Und ich glaube, es ist auch so gedacht. Aber diese Season ist... Wobei, es sind ja große Titel dabei, finde ich. Und es sind durchaus auch welche dabei, die noch Potenzial haben. Aber nicht so viele, wie man es jetzt gedacht hätte. Jetzt hatten wir allerdings auch, und das muss man ganz klar unterstreichen, 3 Seasons am Stück, und zwar alle bisher dieses Jahr, die richtig stark waren. Fand ich zumindest. Auf jeden Fall sehr viel gute bis sehr gute Serien hatten. Im Vergleich zu so manch anderen Jahren, wo gerade die Winter- oder Summer-Season nicht so gut wegkommt. Das hatten wir dieses Jahr nicht. Also es wundert mich nicht, dass dann irgendwann mal auch wieder ein bisschen weniger kommt und es stört mich auch nicht wirklich, weil ich war so überladen in den letzten Seasons, weil so viele gute Serien sind, dass ich jetzt noch Serien nachholen muss aus den letzten 2 Seasons, die ich deswegen nicht weitergeguckt habe, weil ich keine Zeit mehr hatte, sie zu gucken. Ja. Also
weniger League of Legends spielen, dann klappt das auch.
Ja, das ist in der Tat ein Problem momentan.
Wenn ich jetzt gerade mal so schaue auf die Schar von der Vorseason 2012, muss ich für mich ganz klar sagen, dass ich dieses Jahr wesentlich besser finde.
Vorseason 2012?
Ja, ich muss direkt.
Also wieder für mich, also ich sehe es gerade irgendwie höchstens 1-2 Anime, die ich überhaupt noch in Erinnerung habe, die ich gesehen habe.
Naja, gut, das kommt ja drauf.
Aber ich habe zum Beispiel keinen Shutokoi geschaut, als es rauskam, so als Beispiel. Was wahrscheinlich bei euch mit rein.
Naja, ich sag mal, da gab's, ja genau, Shutokoi, Psychopass, obwohl diese Liste ist irgendwie, die ist so halb gefaked. Das mag ich jetzt gerade nicht so.
Schreib doch mal eine unten rein hier.
Wie heißt dieser Ding?
Wer hat eine?
Ich bin auf Moltron, da.
Gucken wir uns doch mal
an. So, gucken wir uns das Drama doch mal an. So, ach scheiße. So.
Ja, da war Tonarino Kaibutsukun, war super, Shinsei Kayori war super. Chunibyo ist, fand ich auch genial. Betum hat mich gut unterhalten. Bakuman 3 fand ich super, weil ich sowieso großer Fan von Bakuman bin. Tool of Rue Darkness ist gut gewesen. Little Busters war nicht so gut. Tsukite Inayo fand ich auch gut gemacht. Und vor allem Sakura So war genial.
Ja.
Zusammen noch mit Girls und Panzer, was mich auch sehr unterhalten hat. Also, das waren jetzt schon einige Serien, die ich sehr, sehr gut fand. Vor allem Sakura So und Bakuman und Chunibyo.
für mich sind noch Magi und vor allem Setsuna no Tempest dabei. Also das war, glaube ich, für mich eine sehr, sehr gute Season.
Setsuna no Tempest habe ich nach zwei Folgen, glaube ich, aufgehört. Da bin ich nicht reingekommen. Tonari ist auch noch genial gewesen. Also die Serie mochte ich sehr. Also da war ich eigentlich, da würde ich sagen, die war deutlich stärker als die, die wir jetzt haben.
Ja, also ich glaube, es gab in der Season noch so ein paar mehr, die richtig, richtig gut waren. Wobei ich in dieser Season halt so das Problem habe, so die richtig, richtig guten Serien, die fehlen mir so ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel vorhin Opera Company vergessen, was mir jetzt ja auch in der dritten Folge noch sehr gut gefallen hat. Aber das ist halt alles so, also das sind so Serien, bei denen ich mir halt nicht sage, ich muss sie jetzt irgendwie importieren oder so. Und ich meine, irgendwas... Ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist einfach das Problem, dass es so viele Serien gibt, die man sich so anguckt und sich so dann so sagt, so muss ich sie jetzt wirklich gucken oder muss also oder breche ich sie einfach gleich?
Na gut, bei dir ist es natürlich extrem. Also du hast ja ne, jeden Scheiß mitgenommen.
Ja, aber die großen Serien dieser Season mag er ja nicht, größtenteils.
Naja, die großen warten wir mal ab, ne? Also
gut, ja. Ich wollte sagen, wir können ja dann, ne, also zur Winterseason haben wir am Anfang ja nochmal so ein kleines, in dem Fall sind es ja, weil so viele lange Serien laufen, eher so ein Zwischenfazit zum Großteil ziehen. Und dann können wir uns nochmal, sehen wir ja nochmal, was uns denn vielleicht noch mehr überzeugen konnte und was uns denn weiterhin enttäuscht hat.
Ja.
Damit wir dann jetzt unsere Zuhörer mal wieder ein bisschen schonen.
Ach ja.
Ja, das war der erste Eindruck zur Vorseason. Denk mal, drei Podcasts dieser Länge sollten dafür reichen.
Knapp.
Ansonsten natürlich selbst schön selbst eine Meinung bilden und ja. Bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder? Dann, bye.
Tschüss.
Tschüss.